redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe einen Artikel gelesen, beziehungsweise eine Überschrift. Neues Buch von Florian Freistetter. Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach dem Leben im Universum. Hast du schon wieder ein Buch geschrieben? Oder also habe ich den Überblick verloren?
Ich glaube, du hast den Überblick verloren. Die Neuentdeckung des Himmels, das Buch kam im Januar raus. Da haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich, damals.
Ja, bestimmt, aber ich...
Es kam ein... Wo hast du das gelesen?
Wo habe ich das gelesen? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal eben, wo habe ich denn das gelesen? Wo klickt man denn hier drauf, um rauszufinden, wo ich das gelesen habe? Ich komme mit meinem automatischen... Im Standard.
Ach so, ja, der Standard, der hat vermutlich jetzt erst was drüber geschrieben. Also das hat,
vom 9. Juli.
Ja, die haben da anscheinend, hat es dann bei denen gerade reingepasst und dann haben die halt da das besprochen. Also was neu ist oder pseudo neu ist, ist das Buch mit dem wunderbaren Titel, der nicht von mir stammt, Der Astronomieverführer. Das ist quasi die Taschenbuchausgabe von meinem Buch davor, von Der Komet im Cocktailglas. Und das ist jetzt, glaube ich, irgendwann Mitte Juni, Anfang Juli, glaube ich, rausgekommen.
Wie, die haben einfach den Komet im Cocktailglas umbenannt?
Ja, das machen Verlage manchmal so. Vor allem in dem Fall war es, weil dieser Verlag war bei Rowohlt, die hatten schon so eine Serie, irgendwie der Mathematikverführer und der Logikverführer, der Physikverführer, glaube ich, Christoph Drösser, der hat die, glaube ich, gemacht. Und die wollten halt das einfach in die Reihe noch mit reinnehmen und haben es dann eben der Astronomieverführer genannt. Ich fand das halt ein bisschen komisch, weil irgendwie, mir ist schon klar, was gemeint ist, dass halt zur Astronomie verführen mit der Beschäftigung irgendwie sowas, aber es klingt halt irgendwie so, als wäre ich da irgendwie so ein Typ, der irgendwie im Park lauert und sagt, hey, guck mal, diese Sterne
genau.
Hier und
genau, so mit so einem Exhibitionistenmantel und dann hast du halt so ein Planetensystem da hängen, wo andere das Gemächt haben.
Weißt genau, du? Ja. Ja, aber wie gesagt, immerhin, ich finde Taschenbücher gut. Also jetzt bin ich endlich mal in den ganzen Bahnhofsbuchhandlungen. Also ich habe noch nicht in allen geguckt, aber ich bin lange nicht mehr Zug gefahren. Aber es ist schön, wenn es verbreitet wird.
Ja, man lebt ja davon. Kann man davon eigentlich gut leben oder ist es auch nur eins von vielen Standbeinen?
Kommt drauf an, wie du gut leben definierst. Also sagen wir mal, ich lebe mit dem, was ich jetzt mache als Wissenschaftsautor, nicht schlechter, als ich vorher als Wissenschaftler gelebt habe. Aber vom Schreiben alleine vom Bücherschreiben alleine, würde ich vermutlich, müsste ich jetzt mal genau nachrechnen. Also es ist eins von mehreren Einkommen. Ich habe halt noch, ich schreibe Zeitungsartikel, ich schreibe das Blog, ich halte ab und zu Vorträge und krieg Geld dafür. Also dann kommt auch so irgendwie Flatter und VG Wort und was dann noch irgendwie für Zeugs reinkommt. Also insgesamt reicht es von ich habe jetzt noch keins von meinen Projekten ist quasi so umfangreich, dass ich allein davon leben könnte bis jetzt. Also existieren, sagen wir mal, ich glaube irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie das trennen würde in Bücher und alles andere, dann wird jeweils das vermutlich so den Hartz-IV-Satz ungefähr schon inkludieren.
Pro also, Standbein sozusagen.
Ja, es ist gut geschätzt.
Bei mir ist das ähnlich, ja.
Aber es ist halt so, dass so, allein davon... Da müsste man, ich weiß auch nicht, ob das, es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenig, ich habe mir mal so eine Statistik gelesen, schon ewig, es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenig Schriftsteller oder Autoren, die halt wirklich von ihren Büchern allein leben können. Also nur in Deutschland ein paar hundert oder sowas. Ja, ich meine, das Genre deutschsprachige Wissenschaftssachbuch ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo man jetzt irgendwie einen Bestseller nach dem anderen rausschmeißt. Also das kann man, wenn man Stephen Hawking heißt vielleicht, oder in Deutschland vielleicht noch Harald Lesch, aber ansonsten kann man froh sein, wenn die Bücher überhaupt in den Buchgeschäften sind und man sich nicht nur allein über Amazon und Mundpropaganda verkaufen muss. Also insofern bin ich schon ganz zufrieden mit dem. Vor allem, kann ich gleich wieder für Eigenwerbung nutzen.
Natürlich.
Das Buch hier, Die Neuentdeckung des Himmels, ist jetzt nominiert worden als Wissensbuch des Jahres 2014. Das ist dieser Wettbewerb, den Bild der Wissenschaft immer macht. Hat nichts mit der Bildzeitung zu tun. Das werden die meisten vermutlich wissen. Also Bild der Wissenschaft heißt zwar auch Bild, aber hat nichts mit der Bild zu tun, sondern ist eine halbwegs seriöse Wissenschaftszeitung. Und die haben halt irgendwie das machen, so ein, wird immer nominiert. Irgendwie, es gibt irgendwie das Buch mit dem besten Überblick über ein Thema, das kontroverseste Buch, ein Jugendbuch, das schönste Buch und so weiter. Das alles wissenschaftliche Themen. Die haben so eine Fachjury, die aus Journalisten besteht. Wenig Naturwissenschaftler dabei leider, aber halt Journalisten und ehemalige Wissenschaftler, also Joachim Bublatt ist zum Beispiel dabei. Und eine Stimme, quasi es gibt 11 Juroren und eine Stimme hat auch das Publikum. Das heißt, man kann für sein Favoritenbuch abstimmen und das wird dann auch inkludiert. Und da würde ich doch gerne mal die Hörerinnen und Hörer aufrufen, abzustimmen. Und noch schöner wäre es, wenn sie für mich abstimmen. Also man kann da quasi einfach auf das, kann man jetzt irgendwie sicher googeln, verlinken die Seite.
Link für die Shownotes schickst du mir einfach.
Das ist ein bisschen, es geht jetzt nicht so mit Online-Klicks, sondern man muss dir eine E-Mail schicken oder eine Postkarte, wo halt dann da drauf steht, welchen Kategorien, was man nominiert. Aber das wäre schön, wenn ich da irgendwie wieder mal einen Preis gewinnen könnte.
Was ich ja gerade, als du das sagtest, total spannend gefunden habe oder auch immer noch total spannend finde, weil die Idee ja so jung ist, Wissenschaftsbild. Also eine Bildzeitung, ne? Es gibt ja Autobild, ja. Computerbild, Tralala-Bild. Ich würde gerne, also das fände ich mal total spannend, eine Wissenschaftszeitung oder Zeitschrift aus der Bildzeitung heraus sehen. Ich würde gerne mal sehen, wie die Bildzeitung es schafft, Wissenschaftsthemen so runterzubrechen, dass Max Mütze sie versteht. Weil das ist ja, ich fand zum Beispiel früher, als es losging mit der Internetifizierung der Welt sozusagen oder der Gesellschaft, das war so Ende der 90er Jahre, da hatte ja kaum noch jemand einen Computer, ja, Computer hatten sie, aber kein Internet und so, ne? Da war die Computerbild ein unglaublich gutes Medium, um Menschen an dieses ganze Thema elektronische Datenverarbeitung und Netzkommunikation heranzuführen. Also das war immer super simpel erklärt, auch so, dass es der letzte Depp verstanden hat und sowas. Also ich habe damals sehr oft die Computerbild zitiert.
Also es gibt, wenn ich im Zeitungsladen umsehe, es gibt ja viele so, sagen wir mal, Boulevard-Wissenschaftsblätter, also jetzt wie von
ja, PM am einen. Ja,
aber auch die anderen, wie so Galileo-Wissen und Welt der Wunder und was da alles ist. So,
ja, aber das ist ja alles Pillepalle. Das ist ja nicht Wissenschaft. Ich würde halt gerne mal seriöse Wissenschaftsberichterstattung aus dem Bildzeitungsverlag oder aus dem Bildzeitungsredaktion sehen, weil die hätten dann, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Anspruch als diese Verschwörungstheoretiker von PM zum Beispiel.
Ich bin einmal von der Bildzeitung interviewt worden zu einem wissenschaftlichen Thema. Da ging es um irgendeine Entdeckung von einem Planeten, das war irgendwie so mit Video-Interview und dann auch noch im Artikel kurz. Und das war unspektakulär oder überraschend seriös, muss man fast schon sagen. Also der Artikel war natürlich halt bildzeitungsmäßig, also die haben sich nicht jetzt sonderlich für die Eigenschaften des Planeten oder für die Planetologie oder sowas interessiert, sondern wollten wissen, wohnen da Aliens und wie schnell kann man da hinfliegen und so weiter. Also halt das, was halt so den Boulevard interessiert. Aber sie haben nichts Falsches geschrieben. Sie haben auch nicht jetzt irgendwie, wie es oft so ist, dass man halt irgendwie so mit könnte, sollte, vermutungsmäßig irgendwie so suggeriert, als wäre da irgendwo was Großes, obwohl da nichts ist, sondern haben das halt irgendwie so dargestellt, im Wesentlichen, wie es war, halt auf die typische Bildart und Weise und haben dann auch wirklich, also ich hatte dann irgendwie, das war so ein Video-Interview und dann hat danach nochmal der Print-Redakteur angerufen, um noch ein paar offene Fragen und Zahlen zu klären und so. Also nochmal nachgefragt, bevor er Unsinn schreibt und so. Also das hat mich wirklich überrascht, wie dass da halt anscheinend nicht alle Leute dort sich irgendwie, wie man sich oft so denkt, sich einfach irgendwas ausdenken, was cool klingt und hinschreiben, sondern dass da tatsächlich auch nochmal irgendwie recherchiert wird. Also das fand ich ganz interessant.
Das heißt, sie recherchieren erst und danach frisieren sie ihre Geschichten, was ja eigentlich eine große Kunst ist wahrscheinlich.
Ja, also ich habe nie in einer Redaktion gearbeitet. Das ist ja wirklich oft so, was ich auch von Gesprächen mit Kollegen weiß. Da schreibt irgendwie zum Beispiel irgendwie ein freier Journalist schreibt eine Geschichte, die kriegt dann der Redakteur und der denkt sich, nee, das ist zu langweilig, da muss noch irgendwie was anderes rein. Und da kommt halt der Redakteur, der halt dann irgendwie vielleicht der halt kein Experte ist, weil sonst hätte er die Geschichte ja selbst geschrieben und der hat dann gegoogeltes Halbwissen und denkt sich, ach, da habe ich mal was gehört, das schreibe ich noch da rein. Und am Ende hast du dann irgendwie eine Geschichte, wo halt dann irgendwie kompletter Unsinn drin steht, weil irgendwie das der Redakteur nacheinander reingebastelt hat. Also das habe ich schon öfter erlebt, dass halt wirklich, gerade jetzt ist wieder ein Artikel, wo ich auch irgendwie interviewt worden bin dafür, den habe ich nicht geschrieben, sondern bin nur interviewt worden, wo dann halt auch der Endredakteur dann noch ein paar Fakten irgendwie, unter Anführungszeichen, Fakten noch reingetan hat, von denen sowohl ich als auch der Journalist, der den Artikel geschrieben hat und es vollkommen klar war, dass das Unsinn ist, was wir dann aber beide erst gemerkt haben, wie halt der Artikel dann online war. Also und eben auch gedruckt war, dass da halt irgendwie der Redakteur meinte, er muss da noch irgendwas, von dem er glaubt, dass er es weiß, noch irgendwie mit reintun, obwohl es halt irgendwie Unsinn ist. Also sowas kommt schon öfter vor. Ja, das halt irgendwie, wenn halt irgendwo die irgendwo auf einer Ebene Höhe oben drüber dann nochmal nachträglich reingepfuscht wird. Aber ich habe nie in einer Redaktion gearbeitet. Ich kann da jetzt nicht wirklich was dazu sagen, wie das da jetzt konkret abläuft,
wie häufig das ist. Aber da sitzen halt oft Leute, die also Journalistische Ausbildung von Journalisten ist ja so eine Ja, im Grunde kriegst du da so dein Handwerkszeug mitgeliefert, um irgendwelche Themen, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hast, soweit zu recherchieren und runterzubrechen, dass sie vermittelbar werden. Und ich habe oft den Verdacht, dass dass bei Journalisten irgendwann so eine Selbstüberschätzung Einzug hält, jedes Thema erklären zu können, weil nur sie diejenigen sind, die gelernt haben, jedes Thema zu erklären. Und dann hast du halt natürlich irgendwann den Punkt, wo du dir einbildest, genug Ahnung zu haben und einfach Zeug rauszuhauen. Also ich glaube, das ist so eine Berufskrankheit, die da mehr oder weniger automatisch kommt.
Ja, also man muss jetzt nicht bei jedem Dings ein Experte sein. Ja, also man kann auch durchaus einen Artikel über Politik schreiben, ohne Politiker zu sein, oder über Fußball, ohne Fußballspieler zu sein.
Klar, man muss halt nur jemanden fragen, aber, der sich auskennt.
Genau, man darf sich nur nicht irgendwie einbilden, dass man halt selbst alles weiß, sondern man muss halt wissen, wo man fragt und wie man die Informationen dann verarbeitet. Das ist das, wo es im Journalismus meiner Meinung nach darum geht, dass man halt weiß, wie man an Informationen kommt und wie man die Informationen weitergibt. Aber und eben nicht,
vor allen Dingen, wenn man dann irgendwelche Schlüsse zieht, diese Schlüsse, die man selbst gezogen hat, auch nochmal überprüfen zu lassen bei jemandem, der sich auskennt. Und das fällt oft flach. Auch nicht nur aus so einer Hybris der Journalisten heraus, die sie ganz bestimmt haben, da kann ich täglich bei zugucken, sondern halt auch aus Zeitmangel.
Ja, klar, also, vor allem
das ist auch die müssen streckenweise so schnell Ergebnisse liefern, so schnell was Druckbares oder Sendbares liefern, dass für eine saubere Recherche überhaupt keine Zeit mehr bleibt.
Ja, und vor allem, du kannst ja in so einer Zeitung irgendwie, wenn jetzt irgendwie die Zeitung anfangen würde, jetzt irgendwie sich die Sportredaktion oder die Politikredaktion einzusparen, dann können sie die Zeitung gleich schließen, aber die Wissenschaftsredaktion, die kannst du halt mal gleich leicht einsparen, weil das macht dann halt irgendwie der Praktikant oder das schreibt dann irgendwie der Society-Redakteur noch nebenbei oder sonst irgendwas, ja, irgendwelche Pressemitteilungen noch schnell umformatieren oder sowas. Das fällt dann halt weniger auf, also denken die, wenn man halt dann irgendwie sowas macht. Wenn beim Fußball irgendwo was falsch geschrieben erzählt wird, dann
ist der Shitstorm groß.
Ja. Genau. Und bei Wissenschaft sind ja nur Wissenschaftler, die sich darüber beschweren. Also
sind ja nur Wissenschaftler. Schöner Sendungstitel. Es sind ja nur Wissenschaftler. Hier, du sagtest eben Christoph Drösser, der ja in der Zeit, dieser Zeitschrift aus Hamburg, regelmäßig eine Kolumne befüllt, die Stimmt's heißt, wo so populäre, also so Wandersagen eigentlich
dekonstruiert werden. Hatten wir schon mal drüber geredet,
gibt's auch als
Podcast.
Und da habe ich direkt einen mitgebracht, und zwar eins meiner Lieblingsthemen notwendigerweise. Es geht mal wieder ums Abspecken. Und es gibt anscheinend einen populären Mythos, der besagt, wenn man in kaltem Wasser stehe, würde man Gewicht verlieren, weil der Körper mehr Energie aufwenden müsse, um seine Betriebstemperatur von 37 Grad aufrechtzuerhalten. Stellt sich raus, stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind mal hingegangen, also ich glaube natürlich mal wieder amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, tatsächlich University of Florida, die haben Probanden eine Dreiviertelstunde lang auf dem Ergometer radeln lassen, das in Wasser versenkt war. Einmal war das Wasser 33 Grad warm, das andere Mal nur 20 Grad warm. Danach durften die an einem Buffet so viel essen, wie sie für richtig gehalten haben. Nach dem Training im kalten Wasser haben die Leute 44% mehr gegessen, als nachdem sie in warmem Wasser gestrampelt haben. Das heißt, je nachdem, was man im Wasser macht, macht kaltes Wasser sogar fett.
Ja, also ich meine, ich würde das ein bisschen aufschließen. Also natürlich, ich denke mal, dass das irgendwie, würde mich wundern, wenn das jetzt nicht stimmen würde. Aber ich denke, dass quasi, wenn du halt irgendwie dein Körper kalt ist, braucht er mehr Energie, um den normal zu haben. Das heißt, ein kalter Körper setzt mal mehr Energie um als ein warmer Körper. Aber wenn du danach halt quasi deswegen dann mehr isst, dann nimmst du natürlich auch nicht ab. Also das wenn man quasi jetzt den kompletten Prozess berücksichtigt, dann glaube ich schon. Es ist ja auch oft so, dass Leute quasi, dass die sagen, wenn du jetzt irgendwie halt Sport machst, aber halt dann nicht auch noch auf die Ernährung achtest, dass du halt dann auch dann nicht abnimmst oder zunimmst, weil du denkst, du hast Sport gemacht, jetzt kann ich irgendwie 5 Burger und 3 Bier essen, ja, was natürlich nicht stimmt. Also wenn du, keine Ahnung, irgendwie 10 Kilometer läufst, dann hast du kalorienmäßig wahrscheinlich gerade mal einen Burger drin, höchstens. Ja, also insofern denke ich mal, dass das vielleicht bei dieser Studie so ähnlich ist, aber rein physikalisch muss es schon so sein, dass der Körper mehr Energie verbraucht, wenn es kalt ist. Kommt immer darauf an,
was du danach... Wenn er friert, das ist nämlich das Ding.
Okay,
wenn du schwitzt, produzierst du Energie, wenn du frierst, verbrauchst du Energie. Also das ist halt das Ding. Und das sagt Drösser halt auch, das funktioniert halt nicht, dass du dich einfach nur in kaltes Wasser stellst und davon dann abspeckst. Wenn du nicht wirklich frierst in diesem kalten Wasser, also lange genug in diesem 20 Grad Wasser stehst, passiert halt gar nichts. Das heißt, sich mal eine Stunde in kaltes Wasser zu stellen und zu glauben, dass man danach dann halt den Burger essen gehen darf, ist halt Stuss.
Weißt du, wo es noch kaltes Wasser gibt?
Nee, ja, aber Wasser, ich weiß nicht, wohin du willst.
Wasser, das nicht, ich will nach Kanada. Ja. Wasser, das nicht nur kalt ist, sondern auch alt ist.
Altes,
ja,
Wasser, sehr
schön. Ja, denn in Kanada haben kanadische Forscher das, ich weiß nicht, ob es das älteste Wasser war, das man bis jetzt gefunden hat, aber sehr, sehr, sehr altes Wasser gefunden. Also Wasser, das irgendwie 2,7 Milliarden Jahre alt ist. Die haben da in wo war das hier, in Sudbury in Ontario, haben die halt irgendwie da in solchen Minen, in einer alten Kupfermine, nee, das war die Kupfermine, aber vorher, also in Chelsea Sutcliffe heißt die Wissenschaftlerin, und die haben eben so einem Felsmassiv halt, also irgendwo unterirdisch, eben Wasser gefunden, das anscheinend wirklich halt komplett abgeschlossen war von der Umwelt für die letzten 2,7 Milliarden Jahre. Mhm. Und das ist durchaus interessant, weil das ja auch so die Zeit ist, wo schon, also wo gerade erst das Leben entstanden ist. Das heißt, man hätte da quasi, wollte da schauen, ob da jetzt, wenn man jetzt in dem Wasser dann schon Leben, Spuren gefunden hätte, dann hätte man quasi wirklich so einen Einblick gehabt in das allererste Leben überhaupt.
Und es ist keins drin?
Sie haben keins gefunden. Sie haben gefunden, dass es halt komplett leblos war. Ja. Also sie haben halt gezeigt, dass halt von der Zusammensetzung her, dass das eben das Erste, was ich als Wissenschaftler machen würde, wäre irgendwie 2 Milliarden Jahre altes Wasser. Ich würde erstmal kosten.
Ja. So. Stimmt.
Aber dann ist es halt weg, ne? Ja, nachher wären schon ein bisschen, so ein Glas, das da rumgestanden ist, die werden schon ein bisschen mehr gehabt haben. Dann gleich mal irgendwie ein paar Eiswürfel für die Party und so weiter. Nee, aber sie haben gesagt, das ist eine sehr salzige Flüssigkeit, und da ist auch sehr viel, also so viele potenzielle Energielieferanten, schreiben die da. Also auf Mineralstoffe, so wie man es irgendwie auch in den hydrothermalen Quellen in der Tiefsee findet, die ja auch so als Ursprungsort des Lebens gelten. Das heißt, du hast halt in dem Wasser, in diesem uralten Wasser, jede Menge Zeugs drin gehabt, was halt Leben theoretisch als Energie nehmen könnte, weil die brauchst ja irgendwelche, wenn du halt irgendwie was haben willst, was lebendig ist, das muss sich halt irgendwie
irgendwas muss es verstoffwechseln,
reproduzieren können, ja. Das braucht halt irgendwie einen Stoffwechsel, und das haben die halt drinnen, aber noch richtig viel wissen die noch nicht davon. Also die müssen jetzt irgendwie nochmal den ganzen chemischen Kram verfinden, und dann könnte man vielleicht auch irgendwie halt diese Vorstufen zur Lebensentstehung damit erforschen. Also jetzt quasi, das Problem ist von der chemischen Evolution quasi zur biologischen. Also sobald du mal irgendwas hast, was lebendig ist, dann evolutioniert. Genau, ja, so heißt das Wort, wenn es ein Wort ist. evolutioniert das vor sich hin und kommt halt irgendwie früher oder später, kommen wir halt dahin, wo wir jetzt sind. Aber die Frage ist quasi bei der chemischen Evolution. Also du hast natürlich in Flüssigkeiten ständig irgendwelche chemischen Prozesse, die ablaufen. Die Frage ist, ab wann ist halt dieser chemische Prozess kein chemischer Prozess mehr, sondern eben irgendwas, was Lebendiges. Und dann das ist, was man mit solchen, mit diesem alten Wasser unter anderem erforschen kann. Ob die jetzt abgenommen haben, wie sie da drin rumgestampft sind, ich hoffe, haben da ein bisschen.
Meinst du, die haben das getrunken?
Ja, das ist halt locker, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Nee, also da gibt's auch die
schon. Glaubst du, man nimmt einfach direkt mal ein Glas und trinkt das, oder man guckt sich trotzdem erstmal die Zusammensetzung an, ob da nicht vielleicht irgendwie vor 2 Milliarden Jahren was drin war, was man heute nicht mehr verträgt?
Das weiß ich. Ich weiß viele Chemiker, dass halt wirklich so irgendwie, wenn die Chemiker irgendwie was rausfinden wollen, dann kosten sie erstmal so Finger eintauchen, dran riechen, ablecken und dann schauen, wer ist der Chemiker, wie überleben das? Ja, ich denke schon, dass die das gekostet haben. Also vielleicht nicht gleich als erstes, aber irgendwann hat sicherlich jemand gedacht, ich koste es mal einen Schluck. Hat sich aber gemacht. Da gibt's ja auch irgendwie diese Geschichte, da hatten die irgendwann mal, australische Forscher oder amerikanische Forscher, die in Australien waren. Jedenfalls irgendwie hatten die so einen neuen Apfel geklont. So eine neue Sorte oder irgendwie eine alte Sorte wieder geklont oder sonst irgendwas.
Und erstmal Kuchen gebacken.
Ja, nee, das Ding ist, die durften das zwar irgendwie machen, aber es durften das nicht essen, weil das irgendwie wo die das gemacht haben, irgendwie war halt irgendwie der Verzehr oder sonst irgendwas also gentechnisch veränderte Lebensmittel zum Verzehr war irgendwie verboten. Mhm. Jetzt sind die dann irgendwie, weil die halt auch irgendwie Kollegen dann irgendwie in Australien oder anderswo hatten, wie gesagt, ich krieg die Geschichte jetzt zusammen, haben die halt dann dort und haben dann halt das erste Mal, was sie gemacht haben, erstmal das Zeug, den Apfel gekostet. Oder auch mit diesem Kunstfleischburger, war ja auch irgendwie das erste, was sie gemacht haben, auch erstmal Kosten davon. Also ich glaube schon, dass das ist ja gerade eines der coolen Dinge als Wissenschaftler, dass man irgendwie etwas bevor es publiziert ist, bevor es bekannt gegeben ist, dass man etwas als erster und einziger weiß, was sonst niemand weiß.
Oder und das ist halt im Zweifelsfall, wie so ein Burger schmeckt.
Genau, ja, das war auch, auch der Typ, der zum Beispiel Eris entdeckt hat, diesen riesengroßen Asteroiden im Kuipergürtel, der eine Zeit lang mal als neuer Planet gegolten hat. Also das war quasi, der ist 2005 entdeckt worden und da war größer als Pluto und der Entdecker, der hat eben durchaus Hoffnungen machen können, dass er eben auch als Entdecker von den Planeten in die Geschichte eingeht. Und irgendwie Mike Brown hieß, der hat noch ein schönes Buch drüber geschrieben und hat eben auch erzählt, also der Zeit, bevor es halt irgendwie öffentlich ist, war irgendwie der Einzige, der das gewusst hat, war er. Und dann hat er es irgendwie seiner kleinen Tochter erzählt, die halt irgendwie ein paar Jahre alt war, dass halt er irgendwie jetzt einen Planeten entdeckt hat, den sonst keiner auf der ganzen Welt kennt. Und das ist halt schon sowas, was halt irgendwie...
Das ist sehr, sehr cool eigentlich. Du läufst halt den ganzen Tag durch die Gegend und grinst in dich rein und denkst die ganze Zeit, ich weiß was. Das ist schon klasse.
Gibt's auch die schöne Anekdote von dem... Das war auch so ein Astrophysiker, dessen Namen mir auch gerade nicht einfällt, der halt Anfang letzten Jahrhunderts diese ganzen theoretischen Rechnungen gemacht hat, wie die ganze Kernfusion in den Sternen abläuft und dann eben rausgefunden hat, wie die halt dann ihre Energie erzeugen im Inneren. Mhm. Und auch am Abend ist er dann mit seiner Freundin spazieren gegangen und haben sie den Sternenhimmel angeschaut und sie hat gemeint, na, guck mal, wie schön die Sterne sind. Der hat gesagt, ja, und ich weiß jetzt auch, warum die leuchten.
Und das Schöne ist halt, ich meine, man hat ja ständig irgendwelche Erkenntnisse, die andere nicht haben. Dummerweise hängen die meistens mit der eigenen Psychologie zusammen oder mit der eigenen Psyche zusammen. Aber das sind dann halt Erkenntnisse, die, also das Schöne an wissenschaftlicher Erkenntnis ist ja, dass es echte Erkenntnis ist, die dann auch irgendwo reproduzierbar ist und tatsächlich für alle gilt, wenn sie denn mal von allen wahrgenommen wurde. Das finde ich schon sehr cool. Ach, man also sollte mehr Wissenschaft betreiben.
Ja, also man könnte irgendwie nochmal hier dieser Barbara Sherwood-Loller und Chelsea Sutcliffe von der Universität Toronto, müssen wir nochmal ein E-Mail schreiben und fragen, wann sie denn das Wasser gekostet haben, sofort oder erst später. Ach, die haben sich ja schon hunderte E-Mails bekommen. Ja,
stimmt.
Das ist irgendwie, denke ich mal.
Bleiben wir doch einfach beim Gewicht. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum Stress fett macht. Was wir wissen ist, dass Menschen, die Stress haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit übergewichtig sind. Also das sind ständig alle epidemiologischen Studien finden das ja dann immer wieder raus, irgendwie, weil das ja einer der Risikofaktoren ist. Jetzt hat Ohio State University hat mal nachgeguckt, was das für ein Mechanismus sein könnte, also woher das kommt. Dazu haben sie sich 58 Frauen genommen, Durchschnittsalter 53 Jahre, haben Stressfaktoren abgefragt, also was die Frauen als besonders belastend ansehen würden. Das ist das, was wir auch kennen. Streit mit Arbeitskollegen, Streit mit Freunden oder Ehepartnern, Sorgen um die Kinder und Druck auf der Arbeit. Danach haben sie eine standardisierte Mahlzeit bekommen, die Mädels. Aha. Sehr lecker. Es gab Eier, Truthahnwürstchen, Brötchen und Soße.
Ich habe noch nicht Mittag gegessen.
Ja, aber Eier, Truthahnwürstchen, Brötchen und Soße finde ich jetzt irgendwie ungeil, ehrlich gesagt.
Ach, Eier, Brötchen, ja, Soße, ja. Würstchen,
hätte ich jetzt nichts dagegen. Kommt halt drauf an, was für Würstchen und ja, stimmt schon. Ja. Sie hatten 930 Kilokalorien, 60 Gramm Fett waren drin. Und haben danach die Stoffwechselrate gemessen von denen. Das machst du so, setzt eine Maske auf, lässt sie ein- und ausatmen und guckst dir dann die Differenz zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid in der Atemluft an. Und dann kannst du dann ableiten, wie schnell die Kalorien verbrannt werden im Körper. Und dann haben sie im Blut noch geguckt, Zuckergehalt, Fettgehalt, Insulin und Cortisol. Und haben rausgefunden, die Teilnehmerinnen haben weniger Kalorien verbrannt, wenn sie am Vortag unter Stress zu leiden hatten. Und interessanterweise sogar ziemlich viel. Und zwar 104 Kilokalorien im Zeitraum, also der Beobachtungszeitraum war 7 Stunden. Und in diesem Zeitraum haben die 104 Kilokalorien mehr verbrannt, wenn sie Stress hatten. Außerdem hatten die Gestressten einen höheren Insulinspiegel. Und Insulin ist halt dafür verantwortlich, wie schnell Fett eingelagert wird in deinem Körper. Also ob es verbrannt wird oder ob es eingelagert wird. Und wenn dein Insulinspiegel sehr hoch ist, wird das Fett halt schneller eingelagert, als dass es verbrannt werden kann. Ja, das heißt, Stress führt zu Gewichtszunahme und man sagt so als Faustregel 100 Kalorien zu viel am Tag. Das weiß jeder, der mal irgendwie sich mit Abspecken beschäftigt hat, hat das schon mal gehört. 100 Kalorien am Tag zu viel sind 7 Kilo im Jahr.
Ja.
Das heißt, wenn du die ganze Zeit Stress hast und dann nicht gleichzeitig auf deine Ernährung achtest, wirst du fett, weil du weniger Kalorien verbrennst.
Genau, also stresst euch nicht.
Genau, und noch schlimmer, die Frauen, die berichtet haben, dass sie früher mal an Depressionen erkrankt waren, bei denen war es halt noch schlimmer. Also Depressionen und Stress oder zumindest depressive Vorerkrankung und Stress erhöhen das Risiko, fett zu werden. Und zwar ziemlich. Also 7 Kilo im Jahr ist schon echt ordentlich.
Das ist, ja, das ist viel.
Das ist einfach mal dann wahrscheinlich eine Kleidergröße pro Jahr, die du dann dazu kriegst.
Tja, ja, ich habe zurzeit, ja, ich habe ein bisschen Stress, aber es geht also.
Ich habe eigentlich immer Stress und achte aber auf meine Ernährung.
Ja, nee, also ich habe viel abgenommen dieses Jahr, also insofern.
Wie viel?
Ich habe jetzt von Jahresanfang bis jetzt 45 Kilo ungefähr.
45 in einem halben Jahr?
Ja, also ist so von Dezember ungefähr, so Mitte Dezember bis jetzt, also ja, ungefähr ein halbes Jahr, ja.
Respekt.
Ja, ich habe einfach wahnsinnig viel Sport gemacht, also wirklich sehr, sehr, sehr viel Sport, also sicherlich 3 bis 4 Stunden pro Tag.
Oh, das ist viel, also, ja.
Also insofern, und dann natürlich auch auf die Ernährung geachtet. Also,
ich wollte gerade sagen, du musst jetzt aufpassen, wenn du damit mal aufhörst, so viel Sport zu machen.
Nee, also mache ich auch weiter. Also ich bin jetzt bin ich quasi so halt auf dem Level, jetzt bin ich dahin von gewichtsmäßig, wo ich halt hin wollte ungefähr. Mhm. Und jetzt kann ich halt, wie früher habe ich halt wirklich halt jeden Tag viel Sport gemacht und jeden Tag nicht wenig, aber halt, ich habe wesentlich aufgehört, Alkohol zu trinken, Süßkram und so weiter, alles sehr eingeschränkt. Und jetzt bin ich halt so, jetzt muss ich halt nicht unbedingt jeden einzelnen Tag Sport machen, sondern halt irgendwie nicht mehr so oft. Ich trinke halt auch ab und zu mal ein Bier, esse auch ab und zu mal irgendwie einen Kuchen oder sonst irgendwas.
Richtig, das ist echt also, richtig heftig.
Das Ding ist, wenn du, vor allem auch wenn du quasi dann noch ein bisschen so halt trainierst und kriegst dann noch Muskeln und dann erhöht sich auch dein Grundumsatz ein bisschen, ja. Also das bringt dir dann auch wieder ein bisschen was. Also es geht schon.
Was für Sport machst du da?
Ich habe angefangen ich habe vorher auch schon immer Sport gemacht. Ja. Also ich war immer viel wandern, also wirklich auch so lange, 30, 40 Kilometer. Mhm. Bin viel Rad gefahren, auch lange Strecken. Ich bin gerne geschwommen, aber halt das, was wir vorhin hatten. Ich bin irgendwie Tag gewandert oder einen Tag Rad gefahren und habe dann auch irgendwie 3 Bier getrunken und einen Schweinsbraten. Ja. Und natürlich, das bringt dann nichts. Also ich war durchaus fit, aber halt nicht dünn. Mhm. Ja, also und dann, was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach angefangen, wirklich so ganz mittags einfach mal eine halbe Stunde irgendwie hier in Jena spazieren gegangen. Also hier sind Berg hoch, wieder runter. Mhm. Bin dann auf dem Heimtrainer, das ist so ein Zimmerfahrrad, immer abends vor mich hingeradelt, habe dann immer über Fernsehen geguckt, also das war so meine Freizeit, habe viel geschwommen und dann ungefähr im Februar war das, habe ich angefangen zu laufen. Also das hat sich wirklich echt bezahlt gemacht. Also Laufen war mir vorher immer, einerseits war es mir, fand ich es langweilig, das finde ich immer noch ein bisschen, aber es war auch das Ding, wenn du halt irgendwie 115 Kilo hast oder sowas, dann, ja, es war bei mir nicht so ein Konditionsproblem, sondern wir haben einfach nach einer halben Stunde laufen, konnte ich eine Woche lang nicht mehr gehen.
Ja, das
heißt,
ich.
Das war insofern war das halt ziemlich beschissen. Und dann war ich dann schon ein bisschen leichter, dann ging's und jetzt ist das echt so, ich habe echt, also die Zeit, die ich quasi jetzt, wenn ich eine Strecke gehe, die Zeit habe ich beim Anfang, also ich gehe jetzt so schnell, wie ich am Anfang gelaufen bin und laufe ungefähr doppelt so schnell als vorher. Also ich habe jetzt irgendwie, ich kann mich noch erinnern, im Februar irgendwie die erste 5-Kilometer-Runde hier im Park habe ich so auf einen Kilometer zwischen 7 und 8 Minuten gebraucht, ja, für 1 Kilometer laufen. Und jetzt bin ich so, wenn ich gerade gut drauf bin, bin ich so 4,20, 4,30 für 1 Kilometer. Sehr also schön. Das ist halt dann wirklich sehr viel schneller. Also ich bin jetzt auch ein Freund von mir, hat mich überredet, dass ich jetzt irgendwie bei so Laufwettbewerben mitmache. Was ziemlich cool ist. Also da hast du quasi so diese Highscore-Computerspiel-Qualität mit dabei, was das
Ding noch ein bisschen.
Aber es macht es halt noch interessanter, das Ganze. Also ich habe mich jetzt irgendwie auch das erste Mal jetzt irgendwie für einen Marathon angemeldet. Bin schon gespannt, wie das wird.
Respekt.
Ja, also mal gucken. Also es macht jetzt dann wirklich Spaß, wenn man dann. Und vor allem, ich habe glücklicherweise einen Job, wo ich das Ganze hier auch quasi beruflich nutzen kann. Also ich kann quasi, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei laufen gehe oder Fahrrad fahren gehe, dann kann ich nebenbei irgendwie Hörbücher und Podcasts hören, die ich halt irgendwie zu Recherchezwecken sowieso hören muss. Also wenn ich jetzt irgendwie ein neues Thema schreiben will über, keine Ahnung, irgendwas über Asteroidenabwehr oder über Klimawandel, dann lade ich mir halt ein paar Podcasts runter zu dem Thema und anstatt vom PC zu sitzen und zu recherchieren, mache ich das halt irgendwie während durch die Gegend laufe. Also insofern ist es nicht ganz zeitlich bei mir, ist es halt kein Problem, dass ich halt viel Sport mache. Das hat sich bezahlt gemacht.
Hast du ein Problem mit deiner Haut? Also weil die Haut bildet sich doch so schnell nicht zurück, wie du das Unterhautfettgewebe abgeschmolzen hast, oder?
Es ist nicht, dass da irgendwie alles so wie bei Seutberg von Futurama, wenn sich irgendwie schält, so schaut's nicht aus. Nee, also es ist eigentlich ist es okay. Also es hätte jetzt irgendwie nichts gesehen, wo ich denke, oh mein Gott, ich muss zum Schönheitschirurgen. Also das ging anscheinend.
Na, dann warst du vielleicht nicht dick genug, ja.
Tja, ja, das weiß ich nicht. Aber nee, das hat, hat, das klappt gut. Also bin ganz zufrieden. Aber es ist das Einzige, das ist wann, das ist wieder so First World Problems. Ja, also
ja, klar.
Ich habe irgendwie was ich an Geld für Kleidung ausgegeben habe. Ich habe irgendwie alle Kleidung weggeschmissen. Dann natürlich man zwischendurch irgendwie mir neue Kleidung gekauft. Ja. Die war dann auch wieder zu klein. Also ich habe teilweise irgendwie wirklich so aus den USA irgendwie so Doctor Who T-Shirts bestellt, die irgendwie ewig brauchen, bis sie ankommen. Bestellt habe ich sie irgendwie mit zweifach XL. Ja. Und jetzt passt mir irgendwie S. Ja, also das kommt dann irgendwie an. Ja, ich habe jetzt, bin jetzt so viele Kleidung, die ich momentan habe, ist jetzt wirklich Größe S. Also nicht alles, manches gibt ja auch ein kleines S und großes S, je nachdem.
Lieber Herr Gesangsverein, aber wir haben uns lange nicht gesehen. Ich bin echt mal gespannt.
Nee, also das war gerade, wie ich im November war ich in Potsdam, glaube ich, im Radio. Nee, da war ich noch ganz da, war ja. noch kein, ich glaube, war doch kein Gedanke, also Gedanke an Abnehmen schon, aber noch keine Aktivität. Wahnsinn. Das habe ich erst im Dezember angefangen. Ja,
ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, na, mal gucken. Dann machen wir einen Wettlauf.
Den gewinnst du, weil ich nicht laufe bisher.
Nee, oder Radfahren.
Ja, das geht, das kriege ich hin.
Dann machen wir zwei Runden. Zuerst Radfahrpraxis fahren und dann irgendwie Radfahrtechnik für Radfalträder erklären. Dann geht, genau. Da gewinnst du dann.
Zurück zur Wissenschaft.
Ja. Willst du oder ich? Ich hätte noch
erzähl mir was.
Abnehmen und Alkohol. Also Alkohol ist ja auch was, Thema. Ja. Genau.
Ich denke auch mal, wenn ich keinen Alkohol trinken würde, wäre ich wahrscheinlich 10 Kilo leichter.
Ja, also das war nicht vorher so, dass ich vorher gesoffen hätte, aber ich habe halt einfach wirklich auch aufgehört, Alkohol zu trinken.
So komplett.
Nicht komplett. Also ich trinke schon noch, wie gesagt, zwischendurch immer wieder, aber nicht halt jetzt irgendwie am Wochenende 1-2 Bier oder sonst irgendwas, aber jetzt nicht so viel. Und das hat sich natürlich schon bezahlt gemacht. Aber du bist ja Wein-Experte oder zumindest umgibst dich mit Weinexperten
und hoffe auf den Abglanz, der dann auf mich fällt.
Nee, aber du machst ja deine Sendung über Wein und alles und da trinkst anscheinend selbst, wir bekommen auch Wein und zwar nicht jetzt irgendwie einfach so, sondern mit dem Anspruch über den Wein was herauszufinden und so weiter. Ich komme ja aus einer kompletten Weingegend in Österreich, also da wo ich herkomme, da ist ja entweder du machst selbst Wein oder du bist mit dem Verband, der Wein macht und Weingärten sind da überall, also ich hat nie auf mich abgefärbt, also ich bin kein Weinmensch. Aber du wirst vielleicht dich schon mal mit dem Problem der Korken beschäftigt haben.
Ja.
Also da gibt's ja irgendwie, ich weiß nicht, wie da jetzt die Szene ist, ob da jetzt immer noch der Korken als das Nonplusultra gilt.
Ja, oder bei den Traditionalisten ist das so. Ja. Also vor allen Dingen, also ich sehe ja hauptsächlich die Konsumentenseite, da gibt's dann halt so Traditionalisten, die glauben, dass jegliche Veränderung ja Teufelswerk sei und darum der Naturkorken unbedingt in der Flasche sein muss. Ich sehe aber einfach viele Winzer, die vom Korken Abstand nehmen, weil der Korken, das letzte, was ich da gehört habe, der ist verantwortlich für ungefähr 3% Ausfall. Also 3% der Produktion geht kaputt, weil der Korken nichts taugt, also weil das Rohmaterial da irgendwie nichts getaugt hat. Und wenn man sich dann anguckt, wenn es in anderen Branchen so wäre, wenn der Maschinenbau 3% Ausschuss hätte, dann würde er wahrscheinlich pleite gehen. Das heißt, Winzer, die jetzt vor allen Dingen nicht auf wirklich jahrzehntelange Lagerzeit produzieren, die gehen alle auf andere Verschlüsse, habe ich den Eindruck.
Ja, aber es ist
hauptsächlich Schrauber.
Wein ist halt, gibt es auch Unmengen Studien, die halt irgendwie zeigen, dass halt irgendwie auch die ganzen, wenn du irgendwie weißt, dass ein Wein viel Geld gekostet hat, schmeckt er dir gleich besser.
Genau,
und wenn du weißt, dass jemand gesagt hat, dass der Wein gut ist, irgendwie ein Experte, schmeckt er dir besser. Da ist wahnsinnig viel Psychologie drin.
Ja, natürlich. Aber beim Korken natürlich auch. Also wenn du dann einen Naturkorken rausdrehst, das fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn du einen Schraubverschluss aufmachst. Ja.
Aber um jetzt zur Wissenschaft zu kommen, es gibt Forschung von der Universität Lissabon in Portugal und Rita Teixeira, ich kann das Portugiesisch nicht aussprechen, aber da wird jedenfalls das Problem der Korkbäume erforscht, weil anscheinend bauen die irgendwie ab, die Korkbäume, ja, also diese Bäume, die halt verwendet werden für die Flaschenkorken.
Eichen.
Und ja, Korkeichen, richtig. Und die werden halt so, die da kommen halt, das sind quasi die Rinde, die da abgeschält wird im Wesentlichen. Und da wird anscheinend die Qualität immer schlechter, also es ist immer schwerer, gute Qualität rauszukriegen, weil wenn du so diese schlechte Korken, die haben halt quasi so größere so Kanäle innen drinnen, ja, so wo halt dann mehr Luft durchkommt, dann kann das der Sauerstoff irgendwie reagieren, dann wird der Wein sauer und das willst du halt nicht haben, da brauchst du einen guten Korken. Und die haben sich jetzt, also diese Leute von der Uni Lissabon haben sich jetzt angeschaut, auf einem genetischen Level, was jetzt der Unterschied zwischen diesen hochqualitativen Korken und den schlechten ist und warum die schlechter werden. Und sie haben festgestellt, dass bei den hochqualitativen Korken den Korkbäumen, dass die halt sehr viel sogenannte Heat-Shock-Proteins haben. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Aber die helfen halt dabei, dass eben der Korkeiche die dickere Rinde bekommt, damit eben unter anderem die besser geschützt ist gegen UV-Licht, gegen stärkeres UV-Licht, gegen höhere Temperaturen und gegen Trockenheit, was ja letzte Zeit vor allem in Portugal immer stärker wird. Und dann haben sie sich die schlechten Korken angeschaut und festgestellt, dass eben diese Heatshock-Proteine da weniger aktiv sind, aber dass die halt sich eine andere Möglichkeit gefunden haben, diese Bäume gegen die gleichen Probleme anzukämpfen, nämlich die haben halt im Wesentlichen mehr Phenolharz, glaube ich, heißt das, produziert und dann eben größere Kanäle in dieser Korkbarke drin, Korkrinde drin, um das halt durchzuleiten. Das heißt, weil halt diese schlechteren Bäume weniger diese Proteinaktivität haben, haben die halt als Alternativversion diese Rinde mit den größeren Kanälen gemacht, was dann am Ende zu den schlechteren Korken für die Flaschen geführt hat.
Heißt das, dass es für die Korkeiche weniger Energieaufwand bedeutet, schlechte Korken sozusagen herzustellen?
Na, es heißt,
also weil der Klima ist, es scheint ja ein Ergebnis, also wenn es tatsächlich mit den Temperaturbedingungen und Feuchtigkeitsbedingungen zu tun hat, die ja in Portugal trocknet ja aus, auch im Rahmen des Klimawandels verschiebt sich da ja doch alles nach Norden. Also warum machen die Bäume das? Das ist eigentlich die Frage. Gibt es da eine Theorie? Also weil normalerweise macht die Natur ja was das Effizienteste ist, also das Energieunaufwendigste.
Also die sagen hier, also ich habe nicht die Forschungsarbeit, sondern nur einen Artikel über die Forschungsarbeit. Aha. Also die sagen hier, dass die Ursprungshypothese war, dass eben der Baum mehr Schutz braucht, weil es eben heißer wird und mehr UV-Strahlung und so weiter. Und dann deswegen dickeren Kork produziert, ja, und dann irgendwie auch besseren Kork produziert und mehr Korken produziert. Das war die Hypothese, die Forscher hatten. Die haben aber herausgefunden,
dass genau andersrum ist.
Dass eben die Eiche sich jetzt quasi einen anderen Weg gefunden hat, indem sie eben mehr Phenolharz produzieren und mehr diese Kanäle dadurch durch ihre Rinde anlegen und dann eben dadurch besser gegen das UV-Licht abgeschirmt sind. Und dass eben dadurch eben wesentlich mehr mittlerweile immer Korkeichen jetzt eben schlechteren Kork liefern. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind noch nicht ganz fertig mit der Forschung, also es geht jetzt darum in der Zukunft irgendwie, dass du halt da ein bisschen, dass du halt das irgendwie schnell diagnostizieren kannst, herausfinden kannst, welche Baum jetzt welche Strategie anwendet und dann eben so halt zuchtmäßig halt dann die besseren Eichen züchtest. Aber die sind ja auch wie so Olivenbäume, die brauchen auch irgendwie, also die Korkeichen brauchen auch irgendwie 50 Jahre oder irgendwie sowas, bis sie dann irgendwie vernünftig
bewirtschaftet werden
genau.
können.
Genau. Also ich nehme an, dass vermutlich dann doch auch in Portugal oder anderswo auf die Nicht-Naturkorken umgestiegen wird, was ich jetzt auch gar nicht so schlimm finde. Also
es ist halt schwer vorherzusagen. Du hast halt das Problem, dass du, wenn du 50 Jahre alte Weine gibt es halt nur mit Naturkorkverschluss. Darum müsstest du jetzt eigentlich erstmal...
Ja, die alten Weine, ja okay, aber wenn du jetzt neue Weine machst, meine
ich... Na, die Frage ist halt, wenn du einen Wein machst, den du auf 50 Jahre lagern können willst, weißt du halt nicht, welcher Verschluss 50 Jahre lang lagerfähig ist. Das weißt du bei Naturkork. Allerdings mit 3% Ausschuss.
Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, Tetrapack oder sowas hält doch auch lange.
Tetrapack ist auch gut. Tetrapack ist immer gut. Britische Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, dass Bio-Essen auch gesünder ist. Eigentlich ist Bioprodukte kaufen ja eine Umweltentscheidung und keine Gesundheitsentscheidung. Also geht ja nicht darum, dass du besonders gesundes Essen zu nimmst, sondern es geht darum, dass die Bedingungen oder die Umweltauswirkungen bei der Produktion des Essens möglichst wenig schlimm sind. Jetzt haben sie sich mal angeguckt, allerdings nur ist auch gut, in einer Metastudie haben sie sich jetzt mal angeguckt, wie denn der Unterschied im Nährstoffgehalt und sowas ist zwischen biologisch und konventionell angebautem Zeug.
Also geht es jetzt wirklich um Pflanzen und so weiter?
Es geht um Pflanzen,
genau. Genau, ja. Es gibt irgendwie Eier, Hühner,
nee, es geht
wie
um,
sonst
was? Feldfrüchte.
Ja, okay.
Wir nehmen die Feldfrüchte. 343 Publikationen haben sie sich angeguckt, das ist schon ziemlich viel für eine Metastudie. Und haben gefunden, dass in Biogemüse zwischen 18% und 69% mehr Polyphenole, also so Antioxidantien, drin sind. Mehr Carotinoide, mehr Vitamin C. die vermuten, also diese vor allen Dingen die Antioxidantien bilden die Pflanzen als Abwehrreaktion gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse und allen möglichen Scheiß. Und die Wissenschaftler vermuten jetzt, es kommt daher, dass eben Biogemüse nicht so krass gespritzt wird, dass es sich also selbst gegen äußere Einflüsse irgendwie wappnen muss und darum halt die Antioxidantien gebildet hat. Bei Blei und Arsen haben sie keine Unterschiede festgestellt. Und was natürlich klar ist, und das ist halt auch eine Binsenweisheit, ist halt weniger Pestizidrückstände drin, weil halt weniger gespritzt wird.
Außerdem, obwohl, was ich mal gehört habe, da ging es jetzt nicht, du meinst, weniger Pestizide und so weiter, da ging es jetzt nicht um Pflanzen, sondern es waren, glaube ich, wirklich Eier von freilaufenden Hühnern, wo sie festgestellt haben, dass eben da quasi die Bioprodukte teilweise höher schadstoffbelastet sind als die anderen, weil eben die Hühner die ganze Zeit draußen rumlaufen können, was cool für die Hühner ist, natürlich, aber dadurch kommen sie halt auch mit der ganzen Umweltbelastung, die halt sowieso überall ist. Der Biobauernhof hat jetzt auch keine Kuppel oben drüber, die nichts durchlässt. Ja. Also das halt, weil die viel mehr draußen sind, dann eben die Eier stärker belastet sind, als es die von den nicht freilaufenden Hühnern sind, die halt da in ihrem Stall drin sitzen und nicht mit dem Zeugs draußen in Kontakt kommen. Also ist es nicht unbedingt so eine Binsenweisheit, dass eben diese Pestizide und alles bei den Bioprodukten geringer sind. Also bei den Pflanzen stimmt es vermutlich, aber allgemein
sie würde zumindest
ich sagen, nicht, das ist nicht so offensichtlich, dass eben Bio immer weniger Belastung bedeutet.
Naja, bei den Pflanzen sieht es zumindest so aus.
Ja, 48%
weniger Cadmium. Auch nicht schlecht, so Schwermetall. Ja.
Ja. Ist das irgendwie, ich überlege gerade, ob man da jetzt irgendwie einen Schluss draus ziehen kann. Ja, also ob
jetzt irgendwie... Ach Gott, kann man da einen Schluss draus ziehen?
Das Problem ist halt, man müsste quasi bei allen diesen Sachen, wenn man das quasi einen Schluss draus ziehen wollte, müsste man auch noch berücksichtigen quasi, wir bauen die Pflanzen ja nicht irgendwie aus Spaß und der Freude an, sondern weil die als Nahrung dienen. Und dann müsste man quasi irgendwie das Potenzial berücksichtigen, inwiefern jetzt diese Art der Landwirtschaft den Nahrungsbedarf befriedigen kann. Weil du kannst halt quasi, wir haben halt sehr, sehr viele Menschen, die ernährt werden wollen. Ja. Und die wirst du vermutlich mit biologischer Landwirtschaft nicht ernährt kriegen.
Das wäre halt was, wo man dann wirklich mal eine riesengroße Arbeit drüber machen müsste. Also du hast ja zwei Komponenten. Du hast einmal die Frage, wirkt sich der aus, also das Extrem wäre der ausschließliche Anbau von Bio-Lebensmitteln, was vermutlich teurer ist als konventioneller Anbau. Wäre dann auch nochmal eine Frage, ist es tatsächlich teurer als konventioneller Anbau, wenn man es wirklich ausschließlich nur noch macht? Meine Hypothese ist jetzt mal, es wird teurer. Dadurch kaufen die Menschen weniger frisches Obst und Gemüse. Dadurch ernähren sie sich vielleicht mehr von Tiefkühlpizza. Also wie würde sich der ausschließliche Anbau von Biofeldfrüchten auf die durchschnittlichen Gesundheitszustand einer Population auswirken? Das müsstest du dann könntest du anfangen, Schlüsse ziehen. Und das ist eine Arbeit, die willst du nicht leisten, weil dann musst du du hast ja dann in den Populationen auch nochmal individuelle Umweltbelastungen. Weißt du, weil ich glaube, dass es den Tankwarten Scheißdreck interessiert, ob der jetzt mehr Cadmium im Apfel hat oder nicht. Ja, ja. Weil der atmet jeden Tag so viel Benzol ein, dass er sowieso früher oder später an Lungenkrebs stirbt. Ja. Das sind so, ich glaube, man kann da erstmal überhaupt keine Schlüsse draus ziehen. Und wer weiß, wer diese Studie bezahlt hat. Da habe ich
ja nicht nachgeguckt. Immer, ja. Also, man kann natürlich untersuchen, irgendwie, was ist der Unterschied zwischen konventioneller Landwirtschaft, zwischen biologischer Landwirtschaft und was es dann noch alles für andere Formen gibt. Aber dann, wenn man da jetzt quasi rausfindet, irgendwie die eine Form ist besser als die andere, dann muss man sich halt auch überlegen, hilft uns das weiter oder müssen wir uns irgendwie auch überlegen, was hilft für dich nur, wenn wir wissen, dass es irgendwie besser ist. Es wäre auch besser, wenn alle Menschen irgendwie eine Million auf dem Konto hätten und sich stressfrei in Ruhe irgendwie zu Hause ein schönes Leben machen könnten.
Nee, eben nicht, weil dann wäre die Million halt der Tausender, den wir heute auf dem Konto haben und die Reichen hätten halt nicht 10 Millionen, sondern 100 Milliarden.
Ja, das meine ich. Also das ist quasi, es ist nur, weil etwas, weil wir jetzt rausfinden, Bio-Essen ist besser, heißt es nicht, dass es besser wäre, wenn jetzt alles Bio-Essen angebaut wäre. Also da müsste man sich erst überlegen, kann man das, was in der Biolandwirtschaft besser ist, das, was die Biolandwirtschaft besser macht, kann man es auch irgendwie so verwenden, umsetzen, dass man eben mit dem System, das wir sonst haben, also das irgendwie in das Gesamtsystem integrieren. Also darum wollte ich halt wissen, ob die da auch irgendwelche Schlüsse draus gezogen haben oder
haben einfach sie nur nicht
gesagt
ich
haben.
Ich habe jedenfalls keine gefunden.
Ja, okay. Ja. Weißt du, was Großbritannien noch machen möchte, neben Biolandwirtschaft?
Funktionierende Fenster in alle Häuser einbauen?
ich denke mal, dass das durchaus auch ein Plan ist, der da vielleicht von manchen Leuten verfolgt wird, aber kann ich jetzt speziell nichts sagen. Nee, sie wollen einen funktionsfähigen Raumfahrtbahnhof bauen. Bis 2018.
Ach Gott, das sah ich irgendwo und habe gedacht, ach, das ist bestimmt wieder so eine komische, saure Gurkenzeitmeldung.
Das kann hinkommen, ja. Also es geht darum, der britische Wissenschaftsstaatssekretär oder sowas, das soll irgendwie ein Bahnhof werden, halt für kommerzielle Flüge, für Satelliten sollen dann hingebracht werden, auch für Weltraumtourismus. Und das ist halt irgendwie... Steht auch in dem Artikel, Kritiker halten die Pläne für werbewirksames Wahlkampfversprechen, was ich durchaus auch zustimme, weil natürlich, es schadet nichts, wenn man irgendwie so ein bisschen halt Weltrauminfrastruktur schafft. Das schafft, wir sind hochtechnische Arbeitsplätze und so weiter. Das bringt durchaus was. Mhm. Aber einerseits ist die Frage, wollen das Ding halt in Großbritannien bauen? Das sind zwei Probleme. Das eine ist, von den 8 möglichen Standorten haben die 6 in Schottland und die sind ja auch gerade so bescheuert und wollen sich jetzt irgendwie unabhängig machen dort. Das heißt, es wird dann auch wieder problematisch. Und das andere ist, ja klar, also wenn du was, ganz simpel gesagt, wenn du was ins All bringen willst, muss es schnell genug sein. Mhm. Ja, du brauchst diese Fluchtgeschwindigkeit von, sind es 11 Kilometer pro Sekunde oder irgendwie sowas, musst du halt erreichen und die Geschwindigkeit musst du dem Teil halt irgendwie mitgeben. Du musst halt entsprechend viel Treibstoff reinpacken und alles, das kostet Geld. Oder du nutzt die Geschwindigkeit der Erde, weil die Erde bewegt sich auch, die dreht sich im Kreis. Das heißt, wenn du jetzt quasi, du kannst quasi die, es ist so, wie wenn du halt irgendwie, weiß ich, beim Hammerwerfen das Teil irgendwie über dem Kopf drehst und dann loslässt, hast du auch schon eine gewisse Geschwindigkeit von der Rotation mit dabei. Und die kannst du eben dem Teil mitgeben. Und die Geschwindigkeit ist umso größer, je näher du am Äquator bist. Ja, also am Äquator drehst du dich am schnellsten mit der Erde rundherum. Und je weiter du zum Nordpol kommst oder zum Südpol, desto langsamer bist du. Ja, also wenn du genau am Nordpol stehst, dann drehst du dich einmal in 24 Stunden um deine eigene Achse, legst also genau keine Strecke zurück. Wenn du irgendwie halt 1 Meter südlich vom Nordpol bist, dann legst du halt irgendwie einen Kreis mit 1 Meter Durchmesser, 1 Meter Radius zurück in 24 Stunden. Also bist recht langsam. Und wenn du am Äquator bist, legst du halt den kompletten Erdumfang in 24 Stunden zurück und bist entsprechend schnell. Ich habe es mal irgendwie ausgerechnet, vor langer Zeit und wieder vergessen, aber irgendwie 1000 irgendwas km/h oder sowas hast du da schon drauf, mit der du dich da rumbewegst. Und das ist halt alles eine Geschwindigkeit, die du halt dann nicht mehr selbst ins Raumfahrzeug reinstecken brauchst. Und drum sind halt die ganzen Weltraum- Bahnhöfe sind auch meistens, also die USA haben halt irgendwo in Florida unten, die Europäer in Französisch-Guyana am Äquator, also drum baut man die halt am Äquator hin und jetzt irgendwie Großbritannien oder Schottland ist halt doch ein bisschen weit weg vom Äquator. Das heißt, das kostet halt dann wieder extra, ist dann halt wieder teuer und wenn das noch ein kommerzieller, also nicht nur für die Forschung, sondern halt ein kommerzieller Raumflughafen sein soll, dann wäre es halt meiner Meinung nach gut, wenn man den irgendwo hinbaut, wo man möglichst billig hinfliegen kann. Weil so hast du quasi wieder rein vom Standort her einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Rest, weil du halt generell immer schon mehr Treibstoff brauchst, um irgendwas irgendwo hinzufliegen.
Dann ist es tatsächlich eine Ente. Oder zumindest
ja,
irgendwie
eine Hirngespinst von... War halt gerade diese große Luftfahrtmesse da in Farnborough, ja, okay, in London, wo halt dann irgendwie die ganzen Riesenfirmen da alle irgendwie ankommen und da sagt, ja, also... Ich lese ja gerade einen Artikel, auch Großbritannien hat bis jetzt überhaupt nur einen, das ist, Großbritannien hat bisher kaum Erfahrung in der Raumfahrt und sandte bisher nur eine einzige Astronautin ins All. Tatsächlich, hatten die sonst keinen im Weltall gehabt.
Also ich habe jetzt auch Großbritannien nicht als Raumfahrt, auch weder als Luft- noch als Raumfahrtnation irgendwie, also das Letzte, was ich an Großbritannien und ich sag mal Forschergeist da in Erinnerung habe, ist halt, dass sie mit Schiffen losgefahren sind, ja, aber sonst, okay, dass sie jetzt irgendwie, Luft- und Raumfahrt ist jetzt nichts, was ich in Großbritannien groß...
Ja, die haben die TARDIS.
Ja genau, die haben eine TARDIS, da brauchen die jetzt noch was anderes.
Ja, aber wenn, vielleicht 2018, vielleicht können wir dann eine Exkursion machen zum Raumfahrtbahnhof in England oder Großbritannien oder in Schottland.
Stonehenge, Weltraumbahnhof Stonehenge.
Ja, oder Seahenge, da wäre auch eine Geschichte dazu.
Seahenge?
Ja, es gibt ja, wenn Henges gibt es ja jede Menge in England, vermutlich in Schottland auch, also diese diversen Steinkreise und Holzkreise und es gibt unter anderem auch eins, das heißt Seahenge, obwohl die Archäologen, die da wieder mittrinken. Also Hensch hat eine ganz spezielle archäologische Bedeutung. Da muss, glaube ich, irgendwie so ein Ball rundrum sein oder irgendwie ein Graben drumrum sein. Und ich glaube, Stonehenge ist offiziell gar kein Hensch, sondern einfach nur ein Steinkreis oder sowas. Und Seahenge ist auch, das steht irgendwo, ist das so ein Kreis aus Holz, also aus Baumstämmen, wie er früher auch Stonehenge hat ja angefangen quasi als Holzkreis. Und das waren ja, hast du ja auch irgendwie hier in Deutschland, Goseck zum Beispiel, das Sonnenobservatorium, was ich nur empfehlen kann. Also du hast Unmengen in ganz Europa verteilt in dieser Megalithzeit, Unmengen dieser ganzen Stein, also diese Holzkreise, wo man halt heutzutage nur noch die Fundamente findet. Mhm. Aber das war wirklich halt anscheinend damals weit verbreitet, dass du halt irgendwie dir da so ein Ding hingestellt hast, um halt so quasi als Kalender, als Observatorium für religiöse Feste und so weiter. Und dieses Ding Seahenge, das steht halt irgendwie halb im Wasser. Mhm. Und da haben sie jetzt ein zweites gefunden, ja, in der schönen Stadt Holm next the Sea. Haben jetzt auch so einen Baumstammkreis gefunden, der halt irgendwie teilweise im Meer liegt. Und das Ding, also dieses Seahenge, das alte Seahenge, das haben die gesagt, okay, das war vermutlich nur so eine Art Denkmal, ja, also jetzt als Gedenkstätte oder sowas für irgendjemanden. Aber hier in diesem neuen Seahenge oder Holm 2, wie sie es genannt haben, da haben die jetzt irgendwie so von Hinweise gefunden, dass da eben tatsächlich jemand irgendwie begraben war oder so ein Sarkophag war. Und das Problem war, dass die halt dieses Holz, wenn das da irgendwie seit 4000 Jahren oder sowas da im Meer rumliegt und dann halt freigespült wird, ist nicht unbedingt sehr stabil ist. Ja, das Meer spült da Teile fort, Stürme, die es auch immer mehr gibt, die waschen das aus. Und damit du das halt irgendwie konservieren kannst, musst du halt im Prinzip das Holz mitnehmen und dann halt irgendwo das Wasser in den Holzzellen dadurch ein Konservierungsmittel austauschen und so weiter. Also das wollten die Archäologen eigentlich gern machen. Das Zeug ist ja doch immerhin 4000 Jahre alt. Mhm. Das ist halt irgendwie interessant zu sehen, wie die halt damals die Dinger gebaut haben. Rat mal, wer sich darüber beschwert hat, als sie das
Greenpeace?
Greenpeace weiß ich gar nicht. Also das waren, hier British Heritage war das, also diese Denkmalpflegeorganisation, einerseits waren es die Einheimischen dort, die sich beschwert haben, wenn ihr uns da den Holzkreis wegschleppt, kommen keine Touristen mehr.
Ah, und die Wirtschaft hat sich beschwert.
Ja, dann und moderne Druiden.
Plastikschamanen.
Dieser ganze Neopaganismus, ja, ja, ja. Gibt so, wo es auch immer so toll ist, die immer erzählen, dass sie halt irgendwie so die alte Tradition fortsetzen und so weiter. Aber wenn du das genau anschaust, also von der klassischen druidischen Religion, sofern es sie dann gegeben hat, gibt es irgendwie außer irgendwie ein paar Zeilen, glaube ich, irgendwo bei Julius Caesar oder sowas und den Asterix-Heften, gibt es da irgendwie keine vernünftigen, also gut, Asterix ist auch keine vernünftige Quelle, aber es gibt eigentlich keine wirklichen vernünftigen Quellen und im Wesentlichen kann ich jetzt gerade nicht spontan bestätigen durch Quellen, aber ich habe immer gelesen, dass die im Wesentlichen sich halt irgendwie ein Typ im 18. Jahrhundert oder sowas oder 19. Jahrhundert sich im Wesentlichen diese ganze neue druidische Religion halt im Wesentlichen ausgedacht hat. Also das, was die da irgendwie alle machen, die da in weißen Kleidern irgendwo in Stonehenge rumlaufen, das ist halt im Wesentlichen eine neuzeitliche Erfindung, die halt als alte Religion ausgegeben wird. Aber diese modernen Druiden, jedenfalls, die haben gemeint, wenn man da diesen Steinkreis wegschleppt, dann ist das ein Sakrileg. Und die Archäologen konnten das Zeug dann wegbringen, allerdings nur unter Polizeischutz.
Und wilden Flüchen von Druiden, die
genau.
Sie und ihre Familie
verhext also das war, haben. Wie gesagt, das war quasi bei diesem ersten bekannten Seahenge und dieser neue Entdeckte, da ist es genauso schwierig und wenn der wird jetzt im Wesentlichen halt dann 2-3 Jahre noch durchhalten und dann ist er weg, wenn man nichts dagegen macht.
Da freut sich bestimmt der Druide drüber.
Genau.
Kannst du erklären, wie ein Laser funktioniert?
Kommt drauf an,
ich kann so tun, als könnte ich das erklären. Also ein Laser funktioniert so, dass du hast halt du hast halt Moleküle du hast Atome, da flitzen so die Elektronen drumherum und die bringst du auf ein anderes Energieniveau und wenn die dann wieder zurückfallen auf ihr altes Energieniveau, dann senden die Licht aus. Mhm. Und zwar sehr helles Licht und das bündelst du und dann hast du einen Laser.
Ja, es geht darum, dass du quasi beim Laser dass irgendwie Elektronen irgendwo hin und her fallen, das tun sie ja dauernd.
Ja.
Und beim Laser geht es halt wirklich darum, dass du halt nur eine einzige Wellenlänge hast. Das heißt, du bringst quasi alle Elektronen dazu, auf die gleiche Art und Weise runterzufallen, dass sie alle auf die gleiche, das Licht der gleichen Wellenlänge zur gleichen Zeit aussenden. Und darum hast du eben dieses monochromatische, extrem intensive Laserlicht und nicht halt irgendwie einfach die normale Mischung, die aus der Glühbirne rauskommt.
Und was du halt machen kannst ist, also Licht benutzt man, auch Laserlicht kann man benutzen, um Fotos zu machen. Ja, und je kürzer die Wellenlänge des Lichtes ist, mit dem du das Foto machst, desto kleiner sind die Objekte, die du fotografieren kannst. Mhm. Jetzt gibt's eine Lasertechnologie, die nennt sich freie Elektronenlaser. Es ist gleichzeitig auch ein Teaser auf die nächsten Resonator-Ausgaben. Das ist
den DESY, oder?
Ich war kürzlich am DESY und habe auch über diesen European X-Fell geredet, also diesen freie Elektronenlaser. Das ist ein Röntgenlaser. Der funktioniert halt ein bisschen anders. Da wird halt Plasma erzeugt, also da flitzen Elektronen flitzen halt rum. Also werden Elektronen gesammelt. Diese Elektronen werden durch einen Beschleuniger gejagt, allerdings nicht komplett gerade. Also sie werden in einem Linearbeschleuniger beschleunigt. Danach werden die abgelenkt in einem sogenannten Undulator, also auf so eine Zickzackbahn, praktisch auf einen Slalom gelenkt. Mhm. Und bei jedem Umlenken dieser Elektronen emittieren die Röntgenstrahlung. Mhm, und die ist so kurzwellig und jetzt habe ich leider den Faktor um, also es ist irgendwie, ich glaube, 1 Million mal heller als normales Laserlicht sogar noch und extrem kurzwellig, so dass sie auf atomare und sogar noch kleinere Skalen gucken können damit. Und was sie gemacht haben, allerdings in den USA, in Hamburg bauen wir gerade erst den europäischen Röntgenlaser, also X-Fell heißt X-Ray Free Elektron, also ein freier Elektronen-Röntgenlaser. So. In Hamburg wird er gebaut. In den USA steht im Moment der größte Röntgenlaser der Welt, und zwar in der Arizona State University. Und was die gemacht haben, also ich finde das total cool. Also es ist halt auch für Fotografen ist das irgendwie, wenn man das einfach aus einer Fotografierperspektive betrachtet, sehr geil. Also die haben halt so eine kurze Wellenlänge, dass die eine Belichtungszeit von 30 Femtosekunden,
ja, also 30
Billiardstel Sekunden Belichtungszeit machen können. Das ist, wenn du so mit deiner digitalen Spiegelreflex, je nachdem wie viel Geld du bezahlt hast, kommst du, glaube ich, vielleicht so auf eine 8000stel Sekunde oder sowas. Und Billiardstel ist da noch ziemlich weit von entfernt.
Da kann man dann auch schön Freihandbilder machen und sie verwackeln mit Femtosekunden.
Genau, mit Femtosekunden wackelt man nie wieder. Genau. Und was man damit halt machen kann und machen will, ist, du kannst dir halt zum Beispiel mit so einem Röntgenlaser, kannst dir die Oberfläche von Viren angucken. Mhm. Was man für beispielsweise Medikamentenentwicklungen ganz gut gebrauchen kann. So, was die sich jetzt angeguckt haben in Arizona State ist, sie haben die lichtgesteuerte Spaltung von Wasser im Fotosystem 2, Achtung, fotografiert. Der Volksmund kennt die lichtgesteuerte Spaltung von Wasser im Fotosystem 2 als Photosynthese.
Richtig, das habe ich gesehen.
Das ist so cool. Ich finde sowas so unglaublich cool. Die haben zum ersten Mal Photosynthese filmen können, weil die halt so eine kurze Belichtungszeit haben, dass die mehrere Zustände der Atome da einfach mal fotografiert haben. Also den Übergang von Wasser zu Sauerstoff in einer Pflanze. Also sie haben Photosynthese fotografiert und das ist halt fotografieren konnten wir es vorher auch schon. Aber beim Foto hast du halt das Problem, du hast einen einen Ausgangszustand und einen Endzustand und hast zwei Fotos. Was dazwischen passiert, weißt du nicht. Jetzt haben sie es gefilmt und wissen, was dazwischen passiert. Und das ist alleine schon das, finde ich schon total cool, dass sie Photosynthese fotografiert haben. Was sie damit machen können ist, in dem Moment, wo du Photosynthese verstanden hast, kannst du halt alle photosynthetischen Vorgänge auch viel besser erklären und kannst das halt zum Beispiel in Solarzellenbau einfließen, also beziehungsweise Bioreaktoren, die mit Photosynthese arbeiten und sowas. Aber ich finde das so unglaublich cool, dass sie das geschafft haben, was zu filmen, was auf so kleinen Skalen stattfindet, dass sie vom Verstand eigentlich schon gar nicht mehr fassbar sind.
Ja, das ist cool. Also jetzt würde ich auch mal DESY würde ich. Ich war mal bei DESY, aber jetzt nicht so. Damals haben sie, glaube ich, noch den ganzen XFL. Ist das mit dem riesengroßen Betonfundament,
Betonhalle? Das ist dieses neue Ding. Also es ist ein Linearbeschleuniger. Der ist so, ja, so ein 3 Kilometer Linearbeschleuniger, der nach Schleswig-Holstein reinbläst.
Ich glaube, ich war irgendwie da, wie sie das Ding gerade gebaut haben. Aber da habe ich nicht viel gesehen. Also ich war auch nur irgendwie nur einen Bekannten dort besucht und nicht jetzt irgendwie von der Forschung was gesehen. Aber ich würde da gerne mal zugucken, wie die das machen. Also jetzt nicht. Ich würde natürlich auch gerne sehen, was da für Forschung rauskommt. Aber ich würde wirklich gerne sehen, wie die halt wirklich dann dort mit dem Teil dann genau diese Fotos, diesen Film quasi, wie der Film gedreht wird quasi, so Making-of würde ich gerne mal sehen.
Das wäre wirklich cool.
Oder Live-Making-of.
Das ist übrigens, wenn du am DESY rumläufst, das ist gar nicht so spektakulär. Das ist sowieso man denkt ja immer so, ja, ich komme jetzt hier zum super krassen Grundlagenforschungs- Cutting-Edge-Forschungszentrum und man erwartet ja dann doch irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Deep Space Nine oder so, weißt du, so eine total krasse Enterprise-Landschaft mit allem Pipapo. Und in Wirklichkeit kommst du halt irgendwo hin, wo ganz normale Menschen rumlaufen, die da irgendwie was basteln und mit dem Gebastel dann hinterher irgendwas messen und daraus dann irgendwelche Schlüsse ziehen. Und das Ganze machen sie in Hallen. Es sind halt einfach mal Funktionsgebäude, die da stehen. Und das ist aber jedes Mal, ich bin jetzt schon über ein Jahr unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich zum Forschungszentrum komme, erwische ich mich wieder dabei, dass ich so ein klitzekleines bisschen enttäuscht bin, dass es halt nicht aussieht wie auf der Brücke der Enterprise. Wobei es das in diesen Beschleuniger-Kontrollräumen dann schon tut. Also das sieht schon sehr cool aus. Also,
ich war ja Wissenschaftler, ich weiß ja, wie wir arbeiten und was da passiert ist. Aber der erste Beschleuniger, der meint das irgendwie so große Hallen enttäuschend. Der erste Beschleuniger, den ich live gesehen habe, der war von der Uni Wien. Also das ist jetzt irgendwie nicht so ein großes Teil wie CERN oder Tevadron oder halt auch DESY. Das war der VERA, hieß der. Ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt. Vienna Environmental Research Accelerator. Der beschleunigt, glaube ich, irgendwie Neutronen oder sowas. Und das ist irgendwie so typisches Wiener Ringstraßenhaus quasi von der Architektur her. Ja. Oben drüber wohnen Leute und im Keller unten ist halt der Beschleuniger. Weil halt irgendwie die Uni Wien ist halt nicht so, das ist eine Universität, wo halt wirklich so mit Campus, wo halt da Gebäude und da ist halt die Uni drin, sondern die ist halt im Wesentlichen über ganze Stadt verteilt. Ja. Mhm. Also das Physikinstitut hat hier irgendwie ein paar Büros, dann irgendwie in dem Haus ein paar Büros, dann irgendwie in dem anderen Bezirk sind auch nochmal ein paar Büros. Und das ist echt so, dass jetzt wirklich teilweise die Häuser halt mit irgendwie ganz normalen Privatleuten teilen. Und dieser Vera war halt wirklich so im Keller, war der Beschleuniger und oben drüber haben Leute gewohnt. Also da bist du halt wirklich irgendwie so in ein ganz normales Haus reingegangen und unten drunter.
Aber hast du das nicht auch, dass du erwartest, dass irgendwo Commander Data rumläuft und alles total clean ist und die Türen automatisch aufgehen?
Keine Ahnung. Also das keine Ahnung, vielleicht irgendwie mit der medizinischen Forschung, aber
mein Unterbewusstsein erwartet das jedes Mal.
Ich habe das selbst gemacht, ich habe da studiert und ich weiß ja, dass, wie gesagt, das sind ja nur Wissenschaftler, sind auch ganz normale Menschen. Also die haben halt irgendwie bei uns im Büro standen irgendwie alte Sofas drin und ein Kühlschrank mit Bier. Und das ist halt, man hat halt irgendwie, kommt immer darauf an, was man irgendwie bastelt. Aber im Prinzip, das sind halt nicht so in Filmen, wo du meinst irgendwie, dass du dir vorstellst, so
ja, aber das ist ja das, was uns prägt.
Aber diese Filme, die haben halt quasi, die hängen halt diesem Bild, die wollen quasi immer irgendwie zeigen, dass Wissenschaftler eben nicht wie normale Menschen sind. Ja, Wissenschaftler sind irgendwie, die sitzen halt da in ihrem Labor im Inneren vom Vulkan, haben alle die gleichen Kittel an und machen da irgendwelche Dinge, die ein normaler Mensch nicht versteht und mit Geräten, die ein normaler Mensch nicht versteht, in einer Umgebung, die ganz anders aussieht und so weiter. Aber so ist es ja in der Realität nicht. Ich meine, Wissenschaftler sind auch ganz stinknormale Leute.
Vor allen Dingen ist da, wo Grundlagenforschung, gerade wo Grundlagenforschung betrieben wird, sind halt alle Maschinen, alle Anlagen und Gerätschaften, die du benutzt, Prototypen.
Genau.
So, und Prototypen sehen halt immer scheiße aus, weil die sind nicht, da ist kein Industriedesign dahinter.
Genau.
Wenn du dann irgendwann mal hingehst und diese Prototypen in eine industrielle Serienfertigung übergibst, dann machst du Industriedesign, dann hast du halt auch die Raumschiff Enterprise Oberflächen. Aber genau. Wozu brauche ich denn an unserem Wendelstein, wozu brauche ich da irgendwie eine total cleane, glatte Star Trek Oberfläche? Da habe ich halt Kabel und weiß nicht was hängen, weil da nämlich 250 Experimente reingucken in dieses Gerät. Was du sagtest, Wissenschaft wird von Menschen gemacht, da möchte ich was vorlesen, was ich gefunden habe im Bild der Wissenschaft. Und zwar ein Teil eines Aufsatzes von Ernst-Peter Fischer, der ist Physiker, Biologe und Wissenschaftshistoriker. Und der hat was Schönes geschrieben, da geht es nämlich um die Menschen, die da dran sind. Ich zitiere: Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Mit diesem schlichten Satz beginnt die Autobiografie von Werner Heisenberg. Sie erschien 1969 und wird, wie seine übrigen Schriften, leider kaum zur Kenntnis genommen. Anders als die antisemitischen Texte seines Zeitgenossen Heidegger. An dieser Tatsache krankt die deutsche Kultur. Weil sie mehr Heisenberg und weniger Heidegger und noch weniger Habermas braucht, weil sie eigentlich mehr auf die fantasievolle Kreativität des Physikers und Nobelpreisträgers und weniger auf die aufgedunsene Seinsvergessenheit des Philosophen angewiesen ist. Aber das kümmert die Intellektuellen des Feuilletons nicht. Sie ignorieren weiter die großen Naturforscher und es bleibt mir ein Rätsel, warum unsere Gesellschaft die Feststellung Heisenbergs weder wahrnimmt noch wahrhaben will. Für viele ist Wissenschaft eine anonyme Macht, verkörpert durch Institute und Einrichtungen. Dort sind in den Augen der Philosophen austauschbare Angestellte am Werk, die mit einer maschinellen Logik der Forschung zu Werke gehen und so letztlich die Welt entzaubern. Oder anders gesagt, sie produzieren Langeweile. So kommt es, dass sich Philosophen und Soziologen, nachdem sie ausgiebig über die Macht der Naturwissenschaften geklagt haben, wichtigeren Themen zuwenden können. Etwa der Frage, wie sich metaphysische und geschichtsphilosophische Motive in sozialwissenschaftlichen Rekonstruktionen transformieren lassen. So jüngst eine Laudatio auf Jürgen Habermas. Und die einflussreichen Intellektuellen, die derart loben, halten das für die zentrale Aufgabe unserer Zeit.
Tja, ja,
Ernst-Peter Fischer.
Kann ich nicht widersprechen.
Toll, oder? Ja, das ist ein ganzer Artikel, der ist was länger. Ich habe jetzt nur den Teil, der mich so angesprungen hat, genommen.
Ja, aber das ist halt irgendwie, dass man halt irgendwie die Naturwissenschaft eben hauptsächlich eben als dieses Klischee.
Ja.
Ich glaube, das Problem ist, dass die Naturwissenschaftler, die haben halt eine andere Sprache. Die ganzen Geisteswissenschaftler, irgendwie Habermas und Heidegger, die haben zwar auch was komplett anderes als der Alltag, was die machen, aber die verwenden die gleiche deutsche Sprache dafür. Das heißt, das kann man sich anhören und kann zumindest entweder sich einbilden, man versteht, was die sagen, genau. Oder man kann zumindest verstehen, was man nicht versteht. Aber wenn ein Naturwissenschaftler herkommt und irgendwie eine Differentialgleichung da irgendwo hinschreibt oder sonst irgendwas, dann das ist halt einfach irgendwas, was irgendwer irgendwo hingeschmiert hat. Das kann man überhaupt nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwie verstehen. Das heißt, du kannst bei der Naturwissenschaft als Laie, vereinfacht gesagt, nicht mal das verstehen, was du nicht verstehen kannst und dich damit auch nicht jetzt irgendwie viel schwerer mit diesem Nimbus des Intellektuellen umgeben, wie es halt irgendwie ein Philosoph kann.
Na klar, also metaphysische und geschichtsphilosophische Motive in sozialwissenschaftlichen Rekonstruktionen, da kann halt jeder, der eine halbwegs saubere Schulbildung hatte, kann da wenigstens noch so zwei, drei Dinge von ansatzweise verstehen und dadurch halt das Gefühl haben, er wäre irgendwie dabei. Wenn du das mit Laserlicht machst, ist halt schwierig. Elektronen, Energieniveau, wie hebt man die denn auf ein anderes Energieniveau? Naja, indem man Energie zuführt. Ja, aber Also das funktioniert halt nicht.
Ja. Also jetzt passt natürlich meine eine geisteswissenschaftliche Geschichte nicht mehr,
die ich hier gerade. Ich bin ja selbst Geisteswissenschaftler. Ja.
Was? Ich muss gehen.
Ich bin ja selbst Solalologe.
Ja, nee. Hier geht's. Es geht um Musik und um Musikwissenschaft, Musikwirtschaft. Und zwar, ich weiß nicht, wie sehr du es mit der klassischen Musik hast.
Nicht sonderlich. Ich habe es mir kürzlich zumindest in Teilen erklären lassen, aber die Sendung noch nicht veröffentlicht.
Ja, ich bin jetzt kein Experte.
Ich höre es mir halt gern an, aber ich verstehe nicht, was ich da tue.
So. Ja, also ich kann Barockmusik von klassischer Musik unterscheiden oder sowas. Das ist so, wie wenn ich sage, ich kann Rot von Weiß unterscheiden.
Genau. Aber ist Barockmusik nicht klassische Musik?
Nee, also es kommt davon, es gibt Barock und Romantik und Klassik. Das sind alles verschiedene
Klassik
Epochen
im Sinne von,
und so weiter. Und es wird halt meistens alles immer als alles, was halt irgendwie nicht irgendwie was älter als was vor irgendwie 1950 erschienen ist und kein Jazz ist, wird halt irgendwie als Klassik subsumiert, aber eigentlich ist es auch eine Epoche in der Zeit. Aber ich finde es gerade auch zum Arbeiten, finde ich es immer gut, weil wenn es keine Oper ist, dann singt keiner, und vor allem du hast doch irgendwie so ein klassisches Stück dauert ja auch irgendwie länger als die typischen 3 Minuten. Das heißt, wenn ich irgendwie normale CD oder Radio hören würde beim Arbeiten, dann quatscht andauernd irgendwie zwischen alle 3 Minuten zwischen dem Lied oder irgendwie die Texte lenken mich ab, aber so bei der klassischen Musik, irgendwie so ein paar so Beethoven-Konzerte, das läuft so eine Stunde durch und da kann man schön nebenbei arbeiten. Aber um was es eigentlich geht, ist Strauss. Der sagte was, oder?
Strauß, ja, Johann. Ja.
Ne? Genau, da gibt es ziemlich viele. Da war eine ganze Familie, lauter Strauße, Strauße, die Familie Strauß.
Strauße.
Ja, also die Familie Strauß. Da gibt es hier...
Strauße, ja, ist okay.
1907 gab es Eduard Strauß. Also
sind Sträußchen, Entschuldigung.
Genau. Und dieser Eduard Strauß, der hat die kompletten Noten, das komplette Archiv, alles, was da irgendwie halt noch von seinen Vorgängern übrig war, hat er verbrannt. Und keiner weiß warum. Ja, also warum man das ganze Zeugs verbrannt hat. Und deswegen haben auch die Musikwissenschaftler jetzt nicht unbedingt ein leichtes Leben, wenn sie halt irgendwie dieses Leben der Familie Strauß erforschen wollen. Und das ändert sich jetzt vielleicht, weil an der Universität Krems, also Uni in meiner Heimatstadt in Österreich, die haben jetzt das Archiv von so einem Privatarchiv von so einem Kulturhistoriker, Franz Meiler heißt er, genommen. Das hat irgendwie 100.000 Seiten und fangen jetzt langsam an, das auszuwerten. Und das geht halt irgendwie, da geht es halt drum, es ist das Institut für zeitgenössische Musik und für das Studiengang Musikmanagement. Und die zeigen das halt wirklich, dass es halt wirklich damals schon angefangen hat mit der Musikvermarktung. Also es war jetzt nicht so, dass halt irgendwie, so wie es, keine Ahnung, bei Mozart da war, irgendwie der reiche Gönner, der Kaiser, der halt da dem Komponisten da irgendwie das bisschen was bezahlt hat und dann hat man irgendwie komponiert, sondern irgendwie beim Strauß, bei der Familie Strauß, das ist halt wirklich schon so, da gab es auch schon, da waren es jetzt nicht so sehr die Mäzene, die das gefördert haben, sondern die Musikverleger, das heißt die Notenblätter gedruckt haben. Also das quasi, die, so wie du Leute irgendwie eine CD rausbringst, haben die halt ihre Noten rausgebracht. Und das war auch sowas, so wie halt jetzt irgendwie in jedem gut bürgerlichen Haushalt irgendwie die ein Habermas oder sowas rumstehen muss. Oder keine Ahnung, was da heutzutage in gut bürgerlichen Haushalten rumstehen muss.
Weiß ich auch nicht.
Schlotterdick oder keine Ahnung.
Genau, Schlotterdick.
Ja, so heißt der genau, die Schlotterdick. Schlotterdick.
Wie auch immer. Schlotterdick. Ich habe auch gerade ein ganz komisches Bild im Kopf.
Jedenfalls, damals war es halt wirklich so, dass halt da, die haben halt, hat man ein Klavier gehabt und dann hat man halt seine Noten gehabt. Das heißt, die Familie Strauß, die haben halt wirklich mit den, schon sehr, sehr wirklich, schon wirklich richtige Verträge gehabt mit diesen Musikverlegern und waren dann teilweise wirklich schon so eine Monopolstellung. Und das wird halt alles gerade jetzt hier in Krems an der Uni erforscht anhand dieses Archivs, auch wie die halt irgendwie, die sind auch auf Tour gegangen, ja, und wenn die in London waren, haben sie sich dann irgendwie, oder in Amerika, haben sie sich dann irgendwie halt typisch irgendwie spezielle, irgendwie amerikanische oder britische Lieder rausgesucht, die sie reingetan haben, damit es halt irgendwie so ein bisschen speziell für die Region dann nochmal irgendwie bessere Stimmung haben. Also das war wirklich halt nicht so hehre, hohe Kunst, ja, sondern wirklich knallhartes Geschäft mit Methoden, die auch irgendwie Special Effects mit Feuerwerk bei den Konzerten und allem drum, also wirklich Methoden, die halt heute auch noch in der ganzen Musikvermarktung mit eine Rolle spielen und mit Agenten und allem drum und dran. Und das wird halt da jetzt quasi, da fand ich interessant, dass quasi das in diesem modernen Musikmanagement Studiengang anhand von Archivunterlagen oder Privatarchiven von der Familie Strauß da irgendwie, dass das so zusammengebracht wird, dass das damals anscheinend mit der Musik auch nicht so hochkulturmäßig abgelaufen ist, wie man sich es heute vielleicht vorstellt.
Kommen wir zur Naturwissenschaft zurück.
Ja.
Kannst du dir ein masseloses schwarzes Loch vorstellen?
Vorstellen kann ich mir viel. Die Frage, ich überlege gerade, was das sein soll.
Britische Wissenschaftler haben.
Meinst du diese Farbe?
Ja, genau. Britische Wissenschaftler haben was gebastelt. Und zwar haben sie das schwärzeste Schwarz diesseits des nächstgelegenen schwarzen Lochs erfunden. Also es ist, schwarz ist, gibt ja diesen alten Witz, schwarz und weiß sind keine Farben, sondern Zustände. Andere Farben sind natürlich genauso Zustände, nämlich je nachdem, welche Wellenlänge reflektiert wird, hast du halt bestimmte Farben. Also Farbe geht ja so, Licht trifft auf Gegenstand reflektiert und ein paar Wellenlängen, also bestimmte Wellenlängen bleiben weg, also werden absorbiert und bestimmte werden reflektiert und dadurch bildet sich Farbe. Schwarz ist die Absorption allen Lichtes, weiß ist die Reflexion allen Lichtes. Das ist jetzt natürlich wissenschaftlich nicht ganz sauber, aber ja. Jetzt haben britische Wissenschaftler was gebaut und zwar haben sie Aluminiumfolie mit Nanoröhrchen beschichtet, die senkrecht stehen und einfallendes Licht zueinander reflektieren und überhaupt nichts mehr rauslassen. Oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt nichts mehr ist. Also es las sich so, als käme überhaupt nichts mehr raus. Das heißt, sie haben, sie nennen es selber Superschwarz gebaut. Und das ist halt tatsächlich ein Zustand jetzt. Also alles Licht, was drauf fällt, wird so lange innerhalb dieser Nanoröhrchen gegenseitig reflektiert, bis es halt, weiß ich nicht, irgendwohin zerstrahlt oder so. Keine Ahnung, was es dann macht.
Und das ist jetzt quasi eine Farbe, die man wirklich irgendwie so quasi so einfach so irgendwie mit dem Pinsel irgendwo draufmalen kann? Oder?
Nee, das ist noch ein bisschen aufwendiger. Das ist halt doch wieder Grundlagenforschung. Also das, da muss man noch ein bisschen...
Also die Gruft, die müssen warten, bevor sie sich irgendwie die T-Shirts mit dem schwärzesten Schwarz bestellen können.
Das wäre schon cool. Dann irgendwann sind wir wirklich so weit, dass du dieses Raumschiff von Hot Black Desiato hast, das überhaupt keinen Reibungswiderstand mehr hat. Also mit dem Licht haben wir es schon hingekriegt, mit der Reibung, da arbeiten wir noch dran. Interessanterweise haben sie das gefunden, als sie sich die Oberflächenstruktur von Schmetterlingsflügeln angeguckt haben. Da haben sie die Vorlage für ihr Superschwarz gefunden. Und sie sagen, es würde zum Beispiel helfen, wenn man Weltraumteleskope damit auskleidet, weil Reflexionen damit vermeiden sind. Also kannst du insgesamt Reflexionen damit vermeiden, wenn du irgendwas auskleidest. Und schön fand ich dann ganz am Ende, es gibt irgendwie einen Guardian-Artikel dazu, wo der leitende Wissenschaftler gesagt hat, dass Alkohol eine große Rolle bei der Entstehung dieser Idee gespielt hat. Die waren nämlich so frustriert, weil sie ist, also haben halt die Schmetterlingsflügel sich angeguckt, haben nicht rausgefunden, wie sie es nachbauen können, sind in die Kneipe gegangen, haben sich volllaufen lassen und dann hatte einer den Geistesblitz.
Tja.
Was interessanterweise ja, ne, der Aha-Effekt, haben wir ja neulich schon drüber gesprochen, was tatsächlich sehr, 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 sehr oft passiert. Das ist ein bekanntes Konzept aus der Psychologie, also dass der Aha-Effekt zu Erkenntnissen führt. Also du hast halt, ne, saugst alle Daten auf, die es gibt und irgendwann, wenn du nicht mehr dran denkst, hat dein Gehirn daraus eine Struktur gebaut und spuckt die wieder aus und die funktioniert dann manchmal.
Ich habe auch letztens in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht, glaube ich, Probably Science oder irgendein Podcast, wo wir auch in einer Studie geredet haben, dass wenn du dich quasi so leicht betrinkst, ja, also so ein bisschen so ein Glas oder zwei trinkst, dass du dann da bei bestimmten Problemen kreativer bist als, also mehr, ich weiß nicht, irgendwelche so Worträtsel oder was sie da gehabt haben, also so typische Intelligenztests, Fragen vermutlich, dass da halt irgendwie Leute, die halt ein bisschen angeschickert waren, da wesentlich kreativer waren und mehr Probleme gelöst haben als die komplett nüchtern waren.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also einmal natürlich, weil Alkohol enthemmt, das heißt, du gehst auch unkonventionelle Wege, die du vielleicht nicht gegangen wärst, wenn du gehemmt, solange du gehemmt warst. Und da habe ich direkt noch einen hinten dran. Das ist jetzt wirklich steile These meinerseits. Chinesische und amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass das Lösen von Problemen ziemlich problematisch ist. Also sie haben sich angeguckt, wie denn Problemlösung funktioniert und was die Bedingungen von Problemlösungen sind bei Menschen. Und wie sich über die Zeit, also über das Lösen von Problemen, von mehreren Problemen über die Zeit, die Problemlösungsstrategien, also die Heuristiken, die man so anwendet, verändern. Und dazu haben sie Streichholz-Experimente gemacht. Ich weiß nicht, kennst du das? Streichholz-Problem?
Ist das, wo du irgendwie eins umlegen musst?
Ja, genau, damit sowas,
stimmt, ne? Oder sowas.
Genau, ja, so bilde einen Kreis aus drei Streichhölzern oder irgendwie sowas. Das ist jetzt, ne, für ein Volksmund. Das Ganze gibt's halt auch als psychologische Tests. Und zwar sehr, 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 sehr elaborierte psychologische Tests. Also machst du halt so Streichholz-Experimente, um Problemlösungsstrategien rauszufinden. Die haben sich halt ein paar Probanden genommen, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie viele. Naja, haben sich halt ein paar Probanden genommen und haben denen Streichholzprobleme hingelegt, haben die Streichholzprobleme lösen lassen. Währenddessen haben sie sie dazu animiert, darüber zu reden, wie sie vorgehen beim Lösen dieser Streichholzprobleme und haben herausgefunden, dass die ersten Schritte bei der Problemlösung durch Wie formuliere ich es jetzt am besten? Nee, ich muss früher anfangen. Also, du löst ein Streichholzproblem. Das machst du, indem du dir das Ding anguckst, dir überlegst, wie könntest du es am besten lösen. Hast halt so verschiedene Lösungsstrategien im Kopf. Davon nimmst du die dir am effizientesten erscheinen oder am erfolgversprechendsten erscheinen und löst das Problem. Wenn das funktioniert hat, speicherst du in deinem Gehirn ab, dass diese Strategie bei so einem Problem helfen kann. Dann sind sie hingegangen, haben den Probanden Streichholzprobleme vorgelegt, die so aussahen wie die alten Probleme, aber ganz andere Lösungswege erfordert haben und haben dabei halt festgestellt, dass dadurch, dass du einmal Erfolg hattest mit einem bestimmten Lösungsweg, sich dein Geist schon beschränkt in der Auswahl der Lösung des nächsten Problems. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es ähnlich aussieht. Das heißt, die visuelle Wahrnehmung eines Problems, in dem Fall ist es eine visuelle Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung eines Problems entscheidet schon mal darüber, ob du dich in der Auswahl deiner Problemlösungsstrategien beschränkst oder ob nicht. Und je öfter du ja ein ähnlich aussehendes oder ähnlich scheinendes Problem mit einer bestimmten Strategie gelöst hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein Problem, das so ähnlich aussieht, auch versuchst so zu lösen, daran aber scheiterst. Mhm. Wenn du jetzt Alkohol getrunken hast, könnte ich mir vorstellen, dass du auch ganz einfach deine Heuristiken vergisst. Also dass du einfach doof wirst.
Ja, das Problem ist ja,
weil nämlich ein drüber nachdenken, also ein ergebnisoffenes drüber nachdenken über das Problem, das es zu lösen gilt, letztlich dann erfolgversprechender ist, als immer wieder die alten Heuristiken anzuwenden, nur weil es so ähnlich aussieht.
Das Problem an der Sache ist halt, dass du, dass der Alkohol enthemmt, was du gesagt hast, enthemmt und macht, lässt dich irgendwie kreativer werden und neue Wege gehen. Das Problem ist halt, wenn du halt dann quasi zu enthemmt bist dann und immer weiter säufst, dann vergisst du den ganzen Kram dann wieder.
Das heißt, da musst du irgendwie, musst du dich... Ja, beziehungsweise bist du dann nicht mehr, du wirst dann halt automatisch denkfaul, beziehungsweise denkgestört. Du müsstest halt genau so viel Alkohol zu dir nehmen, dass du deine alten Problemlösungsstrategien vergisst, aber immer noch klar genug im Kopf bist, um neue zu entwickeln. Und
ich lass glaube, die Grenze ist sehr, sehr lange. Dünn.
Ja, genau. Genau, was machen Sie mit den Streichern? Wir machen hier wissenschaftliche Experimente.
Genau. Nee, also nur, also das hat, sonst, bevor jetzt dann hier die ganzen zuhörenden Studenten auf die Idee kommen, sich irgendwie nur anzaufen zu müssen. Ja. Und das mache ich so oder so.
Ist eben, das machen wir nicht.
Der Student, der trinkt ja.
Genau.
Aber ich muss doch sicher schon erforscht irgendwo sein, wie, wo jetzt genau die Grenze liegt, bevor man zu doof wird. Oder
das ist, glaube ich, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Also das wäre sowas.
Ist das nicht auch ein individuelles?
Naja, klar, aber das kannst du ja auch irgendwie, kannst du im Prinzip so wie eine Medikamentenstudie irgendwie sowas machen, keine Ahnung.
Also du könntest Leute, die ihr Leben lang keinen Alkohol getrunken haben oder in einem bestimmten Zeitraum keinen Alkohol getrunken haben, dann als Probanden nehmen und die langsam.
Du könntest sagen, Alkohol ist jetzt, wir haben jetzt hier eine neue Pille, Droge zur Intelligenzsteigerung. Und das ist halt irgendwie Alkohol. Die teste ich genauso, wie ich halt eine neue Droge zur Intelligenzsteigerung testen würde. Müsste doch gehen, oder?
Naja, du müsstest ja, also die Störvariable, die du hast, ist ja, wie gut der Proband im Training ist. Weil eine Blutalkoholkonzentration, was weiß ich nicht, wenn ich ein Promille Blutalkoholkonzentration habe, dann wirkt dieses eine Promille ja unterschiedlich auf mich, je nachdem, wie viel Alkohol ich in den zurückliegenden Wochen zu mir genommen habe. Habe ich keinen getrunken, bin ich total knülle bei einem Promille. Habe ich aber jeden Abend irgendwie mir 0,8 angezwitschert, dann merke ich dieses eine Promille halt auch nicht mehr. Also du musst halt diese Störvariable so rauskriegen.
Das wäre dann im Prinzip auch nichts anderes als so eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten, was die Leute ja irgendwie auch theoretisch berücksichtigen müssten in ihrer Forschung. Also das theoretisch muss das eigentlich gehen und ich würde mich wundern, wenn es noch keiner gemacht hat, aber wenn nicht,
stimmt,
Wissenschaftler, das macht das.
Genau, würde mich aber auch wundern, stimmt. Ich meine, einen zwitschern, da kann man doch immer mal.
Genau. Ja, ich habe jetzt nur noch Astronomie-Themen.
Du hast nur noch Astronomie-Themen?
Ich habe nur noch zwei Themen, einmal über
Planeten,
einmal über Kometen. Astronomie.
Fangen wir doch mal mit den Kometen an, weil Planeten haben wir selber, da wohnen wir drauf.
Genau. Ja, du weißt vielleicht, dass gerade eine Raumsonde unterwegs ist zu einem Kometen.
Rosetta? Nee.
Genau, Rosetta. Doch. Und die wird am 6. August, also je nachdem, wann die Sendung hier rauskommt, in knapp 2 Wochen, wird die Raumsonde bei dem Kometen mit dem Namen 67P Churyumov-Gerasimenko oder Churi, wie er oft genannt wird, wird er ankommen und in eine Umlaufbahn einschwenken. Das heißt, der wird dann halt irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, 100 Kilometer oder sowas weit weg sein ungefähr und halt den Kometen umkreisen und den aus der Nähe fotografieren und ansehen und so weiter. Und im November wird dann eine Landeeinheit auf der Oberfläche abgesetzt und dann saust der ganze Kram von Komet, Raumsonde und Landeeinheit mit dem Kometen mit. Der Komet ist noch sehr weit weg, der ist jetzt hinter der Marsbahn, ja, also der ist wirklich weit weg von und ist noch nicht sehr aktiv und man möchte halt wirklich mit dem Kometen in die Nähe der Sonne kommen. Also der Komet bewegt sich auf seiner Bahn zur Sonne und dann rundherum und wieder zurück und man möchte quasi wirklich mit dem mit auf dem Kometen drauf sein, wenn da die Aktivität losgeht, wenn dann Schweif ausbilden und so weiter und das alles anschauen können. Und jetzt ist man vor kurzem, letzte Woche glaube ich, dem schon so nahe gekommen, dass man eben wirklich von dem Kern des Kometen, der ist so 4-5 Kilometer groß, dass man da wirklich halt schon halbwegs brauchbare Bilder bekommen hat. Bis jetzt war der immer nur halt so 1-2 Pixel auf den Aufnahmen. Mhm. Und jetzt also damals, wie die Fotos gemacht worden sind, war man 12.000 Kilometer dran, also das ist schon recht nahe, und hat dann Bilder gemacht und gezeigt, dass der Komet, der Kern aus 2 Teilen besteht. Ja, also es ist nicht ein großer Felsbrocken, sondern 2 kleinere Felsbrocken, die quasi so aneinander kleben.
Wodurch kleben die aneinander?
Naja, einerseits also kleben, wie genau sie kleben, wird man sehen, wenn man drankommt, aber das ist so ein Bild, was man bei Asteroiden und generell Asteroiden und Kometen häufiger hat, dass die halt keine massiven Körper sind, sondern
Klumpen.
Eher so Gesteinshaufen mit Staub rundherum, die halt dadurch durch so die Van der Waals-Kräfte heißt das ja, also die elektrostatischen, elektromagnetischen Kräfte zwischen den Molekülen so lose zusammenhalten. Und das dürfte hier bei dem Kometen auch der Fall sein. Das wird man sehen, wenn man dann wirklich ganz nah dran ist und dann wirklich halt die hochaufgelösten Bilder von dem Teil hat. Und dann wird es natürlich interessant, inwiefern das jetzt quasi die Aktivität des Kometen beeinflusst, wenn der in die Sonnennähe kommt und langsam auftaut. Ob der dann irgendwie zum Beispiel so wie der Komet Ison Ende letzten Jahres, der auch dann auseinandergebrochen ist, als er die Sonne umrundet hat und sich im Wesentlichen aufgelöst hat, ob das hier jetzt bei dem vielleicht auch passiert, obwohl der nicht so nah dran kommt, der sollte eigentlich überleben. Aber die Mission war vorher schon wahnsinnig interessant und die wird jetzt noch ein Stück interessanter, wenn man natürlich auch irgendwie will ja drauf landen und das ist auch natürlich irgendwie.
Eigentlich will man auf beiden Teilen landen und darauf hoffen, dass er auseinanderbricht.
Ja, vor allem ist jetzt das Problem, also du hast quasi jetzt nicht mehr so viele Landeplätze zur Auswahl wie vorher. wenn das jetzt irgendwie zwei Teile sind, aber du kannst es irgendwie da, wenn die halt irgendwie, ja, halt, weiß ich, vielleicht wackeln die da ein bisschen hin und her oder sonst irgendwas. Also das ist, die Sonne, es wird eine interessante Sache und das wird am 6. August, wenn halt dieser Anflug ist, wo die Sonne in den Orbit fliegt, wird das Ganze auch von der ESA live übertragen. Also das ich bin in Darmstadt im Satellitenkontrollzentrum und schaue mir das von dort an und werde dann auch bei mir im Blog berichten und das Ganze gibt es dann auch live bei ESA TV im Internet zum Anschauen.
Das heißt, es passiert auch tagsüber.
Also das geht, glaube ich, also das Programm geht, glaube ich, um 9.30 Uhr los. Da kommt halt wieder Thomas Reiter, erzählt irgendwas und irgendwie die Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg. Nee, Hessen ist das. Das ist ein Präsident, ich weiß keine Ahnung, irgendwelche Politiker oder Wissenschaftsminister von Hessen oder sowas. Politiker und Wissenschaftler erzählen halt was über die Mission, wie es so ist, gibt halt so ein Programm und dann irgendwann, ich glaube am Nachmittag kommen dann irgendwie halt wirklich die Live-Bilder dann geschaltet in die Zentrale und so weiter. Also ist halt so einfach so ein ganzes Tagesprogramm mit wissenschaftlichen Vorträgen, politischen Reden und dann eben auch Bildern und dann auch glaube ich, eine Pressekonferenz über die Ergebnisse und so weiter. Aber ich sag bei mir live im Blog oder auch live im Internet.
Ja, cool, gucke ich mir an, habe ich Zeit. Außer wenn schönes Wetter ist, dann gehe ich raus. Genau. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, Frauen reden mehr als Männer.
Ha! Generell, allgemein, immer?
Nein, natürlich nicht. Ach Mann, ey, immer diese Wissenschaftler. Also, die sind hingegangen, haben sich Geräte genommen, die Soziometer heißen. Soziometer sind so
Funk. Das ist aber ein Witz jetzt, oder?
Nee. Die Dinger heißen, das ist es. Das sind halt so Funkdingsi, die ein Mikrofon haben und aufzeichnen, was du redest.
Das klang jetzt wie das von dem Jahrmarkt, wo du irgendwie nein. draufhaust, dann irgendwie den Liebestest oder sowas.
Nee. Das hat mir gerade vorgestellt. Nee, so war es nicht. Nee, also so Funkdingsi angeheftet, die aufzeichnen, was du redest und aufzeichnen, wenn sich ein anderes dieser Funkdingsi in deiner Reichweite befindet.
Ja, okay,
das heißt, das Ding merkt, ob du mit einem Probanden redest oder ob du mit jemand anderem redest. Dann haben sich 42 männliche, 37 weibliche Studenten genommen und 54 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus einem Callcenter. Die Studenten mussten in einer bestimmten Zeit ein Projekt fertigstellen, also fachspezifisches Projekt fertigstellen. Und die Forscher haben halt 12 Stunden lang aufgezeichnet, wie die reden, was die reden und mit wem sie reden. Bei den Callcenter-Mitarbeitern, keine Ahnung, was sie denen erzählt haben, wahrscheinlich irgendwas. Die eigentliche Studie ist aber nur in der Mittagspause gewesen, also praktisch als Kontrollgruppe. So, und stellt sich halt raus, Frauen reden mehr, aber nur wenn es um die Sache geht. Also in diesen Mittagspausentests war die Gesprächigkeit von Männern und Frauen mehr oder weniger identisch. Im akademischen Bereich ging es aber so, dass wenn die sich über ihr Projekt ausgetauscht haben, die Frauen mehr geredet haben und länger geredet haben als die Männer und sich häufiger in reinen Frauengruppen unterhalten haben, als sie sich in reinen Männergruppen unterhalten haben. Ja, und je größer, genau, eine Hand noch, und je größer die Gruppen werden, desto stärker geben Männer den Ton an. Und zwar ab 6 Personen. Wenn die Gruppengröße 6 Personen überschreitet oder übersteigt, geben auf einmal die Männer innerhalb dieser Gruppe den Ton an.
Wäre dann noch interessant zu sehen, wie das dann quasi sich altersmäßig irgendwie aufschlüsselt, ob da quasi jetzt irgendwie generationsmäßig irgendwas anders ist oder auch soziale Gruppen und so weiter. Also das wäre so ein Fall für eine Metastudie und nicht irgendwie, also wenn mit 30 Leuten in der Mittagspause, weiß ich nicht, ob es dann wie aussagekräftig das dann wirklich ist, aber es ist auf jeden Fall interessant, also dass wenn, vor allem, wenn man das dann auch so leicht technisch, sage ich mal, jetzt irgendwie erforschen kann, dann wäre das ja wirklich was man theoretisch auch mal mit einer sehr, sehr viel größeren Menge von Menschen machen könnte und sollte und dann wird es, glaube ich, wirklich interessant. Also dann kann man jetzt, das beeindruckt mich jetzt nicht so extrem von diesen 30 Leuten. Halt
lustig. Aber Frauen reden mehr als Männer, das können wir jetzt erzählen, so müssen wir schwarz werden und uns damit
unbedingt machen. Ja, du hast ja diese komische Forschung, irgendwie Leute sitzen in der Bar und saufen sich an, Leute sitzen, quatschen beim Mittagessen. Also das ist wie die Forschungsmethoden deiner Geschichten sind alle so ein bisschen zweifelhaft.
Ja, es sind halt gesellschaftswissenschaftliche Themen. Was ich daran interessant fand, waren 2 Dinge. Zum einen habe ich direkt gedacht, so ein Soziometer kann man halt mal super benutzen, um die tatsächlichen Hörerzahlen von Hörfunk zu messen, weil das, was da veröffentlicht wird regelmäßig, ist halt total Pillepalle-Wudu. Und was ich daran besonders interessant finde, ist, es gibt so eine Alltagserfahrung, die ich habe. Und diese Alltagserfahrung habe ich gewonnen in 15 Jahren Hörertalk im Radio. Und lässt sich mehr oder weniger zusammenfassen in den einen Satz, Frauen haben mehr zu erzählen. Frauen erzählen seltener. Also Frauen, es rufen wesentlich weniger Frauen als Männer an in meinen Sendungen. Wenn aber Frauen anrufen, ist es fast immer so, dass sie was Gutes, also jetzt müsste man noch definieren, was eine gute Geschichte ist oder gut erzählt ist, aber also wenn Frauen anrufen, haben die in der Regel eine gute Geschichte zu erzählen. Und wenn Männer anrufen, haben die in der Regel keine gute Geschichte zu erzählen. Also der Anteil von weiblichen Anrufern mit einer guten Geschichte ist um ein Vielfaches größer als der Anteil von männlichen Anrufern mit einer guten Geschichte. Also selbst wenn 20 Männer anrufen, habe ich nur einen mit einer guten Geschichte. Wenn zwei Frauen anrufen, habe ich zwei mit einer guten Geschichte. Also es ist wirklich, ich finde das wirklich bemerkenswert. Das stützt das so ein bisschen. Also weil, wenn es ums Fachliche geht, reden Frauen mehr. Wobei das würde dann bedeuten, dass sie öfter anrufen müssen. Nee, andererseits ist die Gruppe vielleicht, die angenommene Gruppe, in der geredet wird, so groß, dass Männer halt dominant werden. Könnte auch sein. Dass ein Anrufer, da müsste man mal die Anrufer jeweils fragen, ob sie während des Anrufens wahrnehmen, dass sie in einer großen Gruppe reden. Die letztendlich natürlich nur durch mich repräsentiert wird. Ja. Da müsste man mal gucken. Aber ich fand das ganz interessant. Also ich merke gerade, dass es mir ein bisschen schwerfällt, diese Studie tatsächlich auf meine Alltagserfahrung zu matchen. Egal, ich bleibe bei meiner Alltagserfahrung.
Ja, du hättest irgendwie, wenn du von Anfang an, ich weiß nicht, wie lange du jetzt schon Talkradio machst, wenn du das von Anfang an konsequent alles aufgezeichnet hättest, irgendwie an Alter, Geschlecht, Thema und so weiter, hättest du jetzt schon eine wunderbare, wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben können.
Mindestens, mit den Daten. Ja, mindestens. Also ist es tragisch. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Das Einzige, was ich versuchen könnte, ist jetzt halt die letzten Sendungen, die mir noch bleiben, weil irgendwann werden die mich rausschmeißen.
Also ich dachte, dir was ausdenken, aber.
Nee, die letzten Sendungen, die mir noch bleiben, das tatsächlich mal versuchen zu erfassen. Aber das ist ja die Frage, ob das dann noch irgendwie genügend Daten produziert. Also, tja. Nee, das hätte man über ein Jahrzehnt machen können. Ja. Haben wir versäumt. Schade.
Tja. Ach, schade. So, ich habe nur noch eine einzige Geschichte.
Hast du gesagt, da geht es um Planeten.
Genau, es geht um die Namen von Planeten. Mhm. Die in unserem Sonnensystem kannst du alle, nehme ich an.
Ja. Soll ich sie aufsagen?
Bitte mach mal, ja.
Von Merkur, innen nach außen. Merkur, Venus, mein Vater erklärt mir jeden Monat unsere neun. Pluto ist ja weg. Also nochmal, Merkur, Venus, Erde, mein Vater erklärt mir Mars, Jupiter, Mars, Jupiter, ich muss es mir aufschreiben, ich kann es nicht einfach so, aber ich habe immerhin,
Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und damit du nicht mit den neuen immer rumtun musst, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel, okay.
Ja, also das sind die Namen, also die in unserem Sonnensystem, die Namen der Planeten kriegt man halbwegs hin. Fällt dir ein Name, irgendein Name eines Planeten bei einem anderen Stern ein?
Ceres? Nee, das war
ein großer
Asteroid, hast du eben gesagt. Nee.
Ja, also die Dinger, ich bin überrascht, weil die Dinger heißen dann irgendwie HD 11273b oder Ogel TR 578 irgendwas. Also die haben halt bis jetzt die ganzen Planeten anderer Sterne haben halt alle Katalognummern. Ja, hier ist einer MOA 2007 BLG 1992
LB. Mir fällt gerade auf, dass ich mir das mit dem Planetennamen falsch gemerkt habe. Der erklärt mir natürlich jeden Sonntag die neuen Planeten und nicht jeden Monat.
Ja, vielleicht
ich
warst du so klug, dass dein Vater schon mit einmal im Monat auskam
und das kann
einmal wöchentlich ja, das erklären musste. Ja. Ja. Nee, also die Planetennamen, die haben halt bis jetzt, die Exoplaneten haben halt keine schönen Namen, unter Anführungszeichen, wie bei uns, sondern halt im Prinzip halt Katalognummern. Ja? Also die Sterne haben Katalognummern und die Planeten werden nach den Sternen benannt. Da wird halt einfach an den Namen des Sterns ein kleines B, ein kleines C, ein kleines D angehängt in der Reihe, wie sie entdeckt worden sind. Und wenn der Stern halt im Katalog, je nachdem, welchem Katalog der drin ist, hat der da halt irgendwie eine mehr oder weniger sperrige Katalognummer. Das, wie gesagt, ist halt bis jetzt für die wissenschaftliche Arbeit ist das, hat das wunderbar ausgereicht, das zu machen. Aber natürlich ist es halt irgendwie, wenn du damit Öffentlichkeitsarbeit machen willst, ist es halt nicht so toll, wenn du halt, wenn die Dinge halt, wie gesagt, MOA 2007 BLG 1992 LB heißen und nicht halt irgendwie Merkur oder sowas. Und drum, das, offiziell, ich meine, natürlich, es gibt im Internet Unmengen Seiten, wo du halt irgendwie dir einen Sternennamen kaufen kannst oder sonst irgendwas. Das ist halt im Wesentlichen, ja, es ist halt du kaufst dir halt einen Zettel, wo das draufsteht und der keinerlei verbindliche Wirkung für irgendwas hat.
Genau.
Also die einzige Organisation, die halt wirklich verbindlich Himmelsobjekte benennen kann, wie zum Beispiel eben auch die Asteroiden und so weiter, das ist die Internationale Astronomische Union. Und die hat bis jetzt sich immer dagegen gewehrt oder nicht gewehrt, aber hat einfach halt gesagt, wir müssen jetzt, also die Exoplaneten, die kriegen noch keinen Namen. Und das haben sie jetzt geändert. Die haben jetzt wirklich vor kurzem offiziell bekannt gegeben oder aufgerufen dazu, dass sie jetzt auch dem Planeten anderer Sterne offizielle Namen geben werden. Und das funktioniert, ist ein bisschen ein langwieriger Prozess. Also zuerst werden von den knapp 2000 Planeten, die man bis jetzt schon kennt, werden 20 bis 30 ausgesucht, also von denen, wo man sich wirklich sehr, 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 sehr sicher ist, dass es auch wirklich Planeten sind und keine Beobachtungsfehler oder sonst irgendwas. Und da hat man sich mal so eine Zahl, so 20 bis 30 für den Anfang ausgesucht. Und dann darf jetzt nicht zuerst nicht jeder mitmachen, sondern so Astronomievereine, Planetarien, Sternwarten, also halt so astronomische Interessensgruppen überall auf der Welt, die halt da entsprechend registriert sind. Also die können sich registrieren und können dann Vorschläge für die Namen einsenden. Und im März 2015 kann dann jeder mitmachen, über die Vorschläge abstimmen. Mhm. Und natürlich kannst du auch, wenn du jetzt irgendwie vorhast, irgendwie den Planeten irgendwie, weiß nicht, Holgi ist doof zu nennen oder sonst irgendwas oder fuck Merkel oder keine Ahnung, was heißt so pubertärer Kram oder nach deinem Haustier Bubu oder sonst irgendwas oder Jacqueline, du bist die Beste, keine Ahnung, irgendwie so Schwachsinn oder sonst irgendwas. Ja, also das kann man vergessen. Also es gibt bei der IAU strenge Regeln, wie Planeten oder generell Himmelsobjekte zu heißen haben. Also es muss halt irgendwie, er darf nicht zu lang sein, nicht zu kurz sein, der Name muss aussprechbar sein, er muss irgendwas bedeuten, ja, also nicht einfach irgendwie einmal über die Tastatur wischen. Es darf jetzt irgendwie, ich glaube, Politiker und Militärs sind, glaube ich, ausgenommen als Namen. Es darf nicht schon ein anderes Teil geben, was so heißt und so weiter. Also es gibt jede Menge Regeln und die müssen halt auch eingehalten werden. Und da bin ich gespannt, was dabei rauskommt, weil diese eine Regel, also es sind alles eher, gibt, man kann immer überall Ausnahmen machen, also so streng ist es nicht, aber eine Regel eben, dass du eben nichts, den Planeten nicht so benennen darfst, wie schon irgendwas anderes heißt. Das wird ein Problem, also es ist nicht jeder Prominente oder auch Pseudoprominente hat schon irgendwie einen eigenen Asteroid nach sich benannt. Weil von den Asteroiden gibt es wahnsinnig viele. Mhm. Ja, da hat man schon ein paar Tausend, mindestens über 10.000 schon benannt.
Kann man das nicht nullen? Kann man da nicht einfach sagen, okay, das gilt jetzt alles nicht mehr?
Das wäre auch. Die haben halt die ganzen paar Asteroidenentdecker haben halt irgendwie, die haben die halt nach ihren Lieblingsstädten, nach ihren Fans irgendwie einständig. Sogar nach mir ist ein Asteroid benannt, ja. Mhm. Also da gibt es Unmengen. Und bitte, wenn du jetzt irgendwie Planet Einstein nennen willst, geht nicht, weil ein Asteroid heißt schon Einstein oder Newton oder sonst irgendwas, ja. Also da bin ich gespannt, was dann am Ende rauskommt. Ob es jetzt dann wirklich wieder so die ganzen klassischen Götternamen werden.
Ja, aber oder so viele gibt es da ja auch nicht, ne?
Ja, ach, Götter gibt es genug. Also da muss man dann irgendwie, bis man dann schon irgendwelche ein bisschen andere Religionen noch ausschlachten. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Also es wird bei der großen Vollversammlung in Hawaii im August nächsten Jahres, wird das dann verkündet, wie die Planeten offiziell heißen. Also da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Und man kann das halt irgendwie auf der Homepage von der IAU kann man sich auch anmelden und wird dann informiert, wenn dann die Abstimmung ist, wenn man mitmachen will. Also das kann man online verfolgen, was dabei rauskommt.
Hier. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwie eine fishy sozialwissenschaftliche Forschung habe, ich aber gar nicht anzubieten. Dann ende ich einfach mit meinem Scheiß dieser Sendung. Allerdings ist es eher ein Gegenscheiß.
Mhm, ja.
Es hat nämlich, kennst du es, den CNAP-Report?
Ja, das ist UFO-Kram.
Genau, das ist UFO-Kram. Es gibt das zentrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene, CNAP, also mit C geschrieben,
ja.
Klingt irgendwie besser als Z mit Z. Und das ist halt ein UFO-Magazin, also eine Zeitschrift. Also es ist halt ein eingetragener Verein, die bringen eine Zeitschrift raus, das ist der CNAP-Report. Und das ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige kritische UFO-Verein. Also nicht diese Spinner, die dann irgendwann Mantren murmelnd irgendwo auf einer Südtiroler Alm zu finden sind, weil sie hoffen, dass sie von Außerirdischen mitgenommen werden, irgendwohin, wo ihr Leben genauso scheiße ist, weil sie selber das Problem sind und nicht ihre Umwelt. Sondern das sind halt Leute, da, die gucken sich halt an, was ist da eigentlich am Himmel los? Da fliegt was rum, da ist irgendwas. Die zeichnen das auf und versuchen eine Erklärung dafür zu finden und gucken, was ist das eigentlich? Was haben wir da für ungewöhnliche Himmels- oder außergewöhnliche Himmelsphänomene? Werden klassifiziert, wird berichtet und so. Also es ist ein sehr, sehr, sehr lehrreiches Ding. Und was die gerade machen ist, die digitalisieren ihr gesamtes Archiv und stellen es zur Verfügung. Das ist bis 2002 ist dieser Report erschienen, seitdem leider nicht mehr. Gibt aber immerhin 280 Ausgaben dieses Reports. Und zwar von 1976 an bis 2002. Bis 1980 sind die Dinger jetzt digitalisiert und online gestellt worden. Was ich ziemlich geil finde. Und da kann man sich halt auch so sehr schön angucken, was für außergewöhnliche Himmelsphänomene gemeldet wurden. Weil das ja auch immer ein bisschen zeitgeistabhängig ist, was die Leute am Himmel sehen. Also da ist eine Empfehlung. Empfehlung für Skeptiker, einfach mal die CNAP-Reports sich anzugucken.
Ja, macht
bevor das. Ihr vielleicht nach Südtirol auf die Alm fahrt.
Ja, oder man kann auch so noch auf die Alm fahren, aber jetzt muss ich unbedingt nach
Mantren leiern.
Wenn ihr nach Südtirol fahrt, fahrt in Stellendorf Gummer. Da gibt's, ist eine sehr schöne Alm, da gibt's ein Sternbad, da gibt's ein Planetarium und intelligente Leute, die euch erklären, was es am Himmel zu sehen gibt.
Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.